Von dem Moment an, als wir auf dem Bauernhof meiner Großeltern ankamen, war immer etwas Seltsames an der Atmosphäre. Zuerst dachte ich, es wäre einfach die Landschaft mit ihren sich verlängernden Schatten und dem flüsternden Wind, aber mit der Zeit wurde es noch merkwürdiger, was mich dazu brachte, über meine Erfahrungen als Kind nachzudenken. Ich fühle das Bedürfnis, das zu erzählen, was ich immer geschwiegen habe und warum nicht anonym im Internet. In meiner Familie gibt es eine eigenartige Tradition. Wenn die Kleinen auf die Welt kommen, werden sie geschickt, um bei den Großeltern auf dem Bauernhof zu leben. Mehr oder weniger ab dem Zeitpunkt, an dem sie die Flasche verlassen, bis sie 5 Jahre alt sind. Wir werden an diesem Ort aufgezogen, umgeben von der Natur, fernab vom Lärm und Stress der Stadt, mit der Idee, dass uns dies stärker machen und weniger anfällig für Krankheiten machen würde. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, denn obwohl alle gesund zu sein scheinen, frage ich mich, ob der Bauernhof wirklich der Ort war, den wir gebraucht hätten. Meine Erfahrung war ein wenig anders. Ich war der Einzige meiner Generation, der seine gesamte Kindheit ganz alleine auf dem Bauernhof verbrachte. Meine Cousins waren unter sich aufgeteilt und hatten irgendwie immer jemanden zum Spielen. Ich hingegen hatte meine Großeltern und die Tiere, aber keine anderen Kinder. Ich war ein kleiner Entdecker in einer weiten Landschaft, die scheinbar keine Grenzen hatte. Der Bauernhof war tief in der Landschaft, weit weg von anderen Kindern, also war mein sozialer Kreis auf das Gegrunze der Kühe, das Krähen der Hühner und das sanfte Trappen der Pferde beschränkt. Diese Einsamkeit führte dazu, dass ich einen imaginären Freund erschuf, jemanden, um das Loch in meinem Herzen zu füllen, und es war kein Junge, sondern ein Hund namens Franco. Franco war ein riesiger Hund mit herunterhängenden Ohren und einem Fell, das im Schein der Abenddämmerung zu leuchten schien. Seine Augen waren tiefblau und in seinem Blick war etwas, das mir sagte, dass er viel mehr wusste, als er zeigte. Ich kann mich nicht an viele Details über Franco erinnern, weil ich noch so klein war, aber es gibt Momente, die wie in meinem Gedächtnis eingraviert sind. Ich erinnere mich an einen bestimmten Tag. Ich sah den Kühen beim Grasen zu, als ich plötzlich Franco mitten in meinen Routinen und kindlichen Gedanken sah. Ich sah ihn aufrecht stehen und er erregte meine Aufmerksamkeit. Ich hatte keine Angst, weil ich schon Hunde auf dem Hof gesehen hatte, aber Francos Größe machte ihn anders als alle anderen. Ich ging auf ihn zu und als meine Hände sein Fell berührten, geschah etwas Unglaubliches. Franco war nicht freundlich, aber er warf mir einen Blick zu, der wie ein Lächeln wirkte. Also fragte ich ihn in einem kindlichen Anfall, ob er mein Freund sein wollte. Zu meiner Überraschung antwortete er mir, obwohl seine Stimme seltsam klang, als würde er gerade lernen zu sprechen. Das war der Funke, der unsere Freundschaft entfachte. Franco war nicht einfach ein Hund. Er konnte auf 2 Beinen aufstehen und Dinge tun, die ein gewöhnlicher Hund schwerlich hätte tun können. Er war der lustigste Hund zum Spielen. Er schien wie ein Mensch, aber seltsamerweise, wenn meine Großeltern in der Nähe waren, änderte sich alles. Franco benahm sich wie ein normaler Hund ohne seine erstaunlichen Fähigkeiten. Eines Nachmittags kam mein Großvater in den Schuppen und konnte nicht anders als zu sagen, wie beeindruckend Franco war, aber er bemerkte nie etwas Ungewöhnliches. Als er mich fragte, woher der Hund kam, sagte ich ihm, dass er einfach aus dem Nichts aufgetaucht sei und mein bester Freund geworden sei. Von diesem Tag an blieb Franco auf dem Bauernhof und ich begann, etwas Seltsames an seinem Verhalten zu bemerken. Er hob nie die Stimme oder stand auf 2 Beinen, wenn meine Großeltern in der Nähe waren. Und als ich ihn fragte, warum, sagte er mir mit seiner eigenartigen Stimme, dass er sie nicht erschrecken wollte, dass sie ihn nicht verstehen würden. Er schlug vor, dass unser Geheimnis mehr Spaß machen würde, wenn es nur zwischen uns beiden blieb. Diese Idee schien mir großartig, also teilten wir von da an eine eigene Welt. Die Komplizenschaft zwischen Franco und mir wuchs, als wir den Bauernhof durchstreiften. Wir verbrachten unsere Tage damit zu lachen, Geheimnisse zu verstecken und jede Ecke zu erforschen. Franco wurde mein Vertrauter, der beste Abenteuergefährte von allen. Aber mit der Zeit bemerkte ich, dass der Bauernhof auch seine Schatten hatte und diese Schatten begannen, in unsere Freundschaft zu kriechen, was mit ihnen ein Gefühl von Unbehagen brachte, das ich nicht entschlüsseln konnte. Franco wurde praktisch mein bester Freund und Vertrauter. Wir waren immer zusammen und ich bat meine Großmutter, ihn in meinem Zimmer schlafen zu lassen, aber für sie war es undenkbar, einen Hund im Haus zu haben. Jedes Mal, wenn ich ihr diese Idee vorbrachte, zog sie die Stirn und sagte mir, ich solle mit dem Unsinn aufhören. Wenn man darüber nachdenkt, muss meine Großmutter gedacht haben, dass es nicht normal für ein Mädchen in meinem Alter war, einen imaginären Freund zu haben, geschweige denn einen Hund. Obwohl es auf dem Bauernhof noch andere Tiere gab, darunter ein paar Hunde und eine Menge Katzen, schien Franco immer Unbehagen bei ihr zu verursachen. Sie sagte immer wieder, ich solle meine Zeit nicht mit meinen Spielen verschwenden und produktivere Dinge tun. Obwohl ich versuchte, die Kritik meiner Großmutter zu ignorieren, war da etwas Seltsames im Verhalten der anderen Tiere, wenn Franco in der Nähe war. Ich konnte sehen, dass sie unruhig wurden, als ob sie irgendwie wussten, dass etwas nicht stimmte. In meiner kindlichen Fantasie dachte ich, sie wären einfach eifersüchtig auf Francos Besonderheit, also ignorierte ich jede Andeutung, dass etwas Beunruhigenderes vor sich ging. Als ich versuchte, mehr über Franco herauszufinden, fragte ich ihn eines Tages, warum er so anders war als die anderen Hunde. Anstatt mir eine klare Antwort zu geben, starrte er mich einen Moment lang an, bevor er mir sagte, dass mein Wunsch nach einem Freund ihm eine Art Bewusstsein gegeben habe, das andere Tiere nicht hätten. Zu dieser Zeit ließ mich diese Aussage verwirrt zurück. Ich verstand nicht ganz, was er meinte, aber das hielt mich nicht davon ab. Doch alles begann sich zu ändern, als eines Nachts mein Fenster sanft anklopfte. Als ich es öffnete, sah ich Franco, wie er mit seinen Pfoten das Glas kratzte und versuchte, keinen Lärm zu machen, um meine Großeltern nicht zu wecken. Ich fragte ihn, was er wollte, und er erinnerte mich daran, dass ich nicht ins Haus gehen konnte. Aber dieses Mal machte er mir einen faszinierenden Vorschlag. Er wollte mich an einen Ort führen, wo ich andere Hunde treffen konnte, die genauso besonders wie er waren. Obwohl mich die Vorstellung, mehr Freunde wie Franco zu treffen, aufgeregt hätte, erschreckte mich der Gedanke, mitten in der Nacht das Haus zu verlassen. Also schlug ich vor, dass wir es am nächsten Tag tun sollten, aber Franco bestand darauf, dass es zu dieser Zeit sein musste, oder sonst würden alle wütend werden. Obwohl ich nicht genau verstand, wer alle waren, begann die Mischung aus Neugier und Angst in mir zu kämpfen. Für einen Moment zögerte ich, und als ich mich schließlich zwischen dem Feuer und dem Feuer befand, wandte sich Franco traurig dem Boden zu und sagte mir mit einem Schmerz in seinen leuchtenden Augen, dass wir niemals wieder Freunde sein könnten, wenn ich nicht mit ihm gehen würde. Dieser Satz traf mich wie ein Eimer kaltes Wasser, und plötzlich verwandelte er sich wieder in einen gewöhnlichen Hund und rannte davon, verschwand in der Dunkelheit. Wochen vergingen, und Francos Abwesenheit hinterließ in mir eine riesige Leere. Ich fühlte mich schuldig, als ob meine Entscheidung ihn weggestoßen hätte. Jeder Tag fühlte sich endlos an, und Traurigkeit war mein ständiger Begleiter. Doch eines Tages, etwa anderthalb Monate später, kehrte Franco zurück. Er tauchte im Schuppen auf, als wäre nichts passiert. Freude umhüllte mich bei dem Anblick von ihm. Ich umarmte ihn fest und sagte ihm, wie sehr ich ihn vermisst hatte. Dann, in seiner seltenen Stimme, versicherte er mir, dass er mich auch vermisst hatte, und wir waren gerade dabei, unsere Freude wiederzufinden, als er mir einen weiteren Vorschlag machte. Jetzt würden wir endlich die anderen Hunde kennenlernen. Mit der Sonne im Rücken lud er mich ein, hinauszugehen, um diese neuen Freunde zu treffen. Obwohl ich aufgeregt war, beunruhigte mich der Gedanke, dies ohne das Wissen meiner Großmutter zu tun. Als ich meine Bedenken mit Franco teilte, wies er meine Ängste einfach zurück und bestand darauf, dass ich mir keine Sorgen darüber machen sollte, was meine Großmutter denken würde. Wir verließen den Bauernhof, und obwohl Franco auf allen Vieren lief, schien seine Intelligenz durch, als er mich führte. Manchmal flüsterte er mir Anweisungen zu, die nur ich verstehen konnte. Und obwohl ich nicht genau wusste, wohin wir gingen, vertraute ich ihm. Plötzlich stießen wir auf einen Mann, der sich als ein Freund meines Großvaters herausstellte. Sein Gesichtsausdruck war unverkennbar überrascht, als er ein kleines Mädchen mit einem Hund umherstreifen sah. Er näherte sich besorgt und fragte, wo ich sei und wo er meine Großeltern finden könne. Aber als ich versuchte zu erklären, konnte ich meine Worte nicht artikulieren. Inmitten meiner Verwirrung entschloss sich der Mann, mich zu nehmen und zurück zum Bauernhof zu tragen. Meine Versuche zu schreien, dass alles in Ordnung war, waren vergeblich. Die Besorgnis des Mannes und seine Unfähigkeit zu erklären, wer Franco war, verstärkten meine Verwirrung. Was noch schlimmer war, war, dass ich tief in meinem Herzen das Gefühl hatte, dass etwas auseinanderbrach, und ich nicht wusste, ob ich je wieder meine besondere Verbindung zu Franco wiederherstellen könnte. Dann geschah alles in einem Augenblick. Franco, in einer unerwarteten Reaktion, zeigte seine aggressive Seite und versuchte, dem Mann, der mich zurück zum Bauernhof bringen wollte, in den Arm zu beißen. Die Szene geriet außer Kontrolle, und ich sah die Verwirrung in ihren Augen, als wäre es alles ein schlechter Scherz. Mein Kopf war voll von rasenden Erinnerungen, die Bilder und Geräusche vermischten, die scheinbar ein eigenes Leben in meinem Kopf führten, aber es geschah alles so schnell, dass ich nicht in der Lage war, Realität von Albtraum zu unterscheiden. Frankos Stimme hallte in meinem Kopf. »Komm nicht näher, er gehört mir.« Es war wie ein verzerrtes Echo, das ich nicht abschütteln konnte. Von dem Tumult angezogen, begannen Nachbarn anzukommen. Sie versuchten, Franco von dem Mann zu trennen, aber alle ihre Versuche scheiterten angesichts der Wildheit des Hundes. Der Höhepunkt der Spannung kam, als einer der Männer die extreme Entscheidung traf, eine Waffe zu benutzen, um den Gefangenen zu befreien. Bevor ich es verarbeiten konnte, knallte ein Schuss durch die Luft, gefolgt von einem Schrei, der eher menschlich als hundeartig klang. Franco ließ sein Opfer los und rannte davon, als ob der Teufel höchstpersönlich ihn verfolgte. Er verschwand im Wald. Danach wurde ich sicher und wohlbehalten zurück zum Haus meiner Großeltern gebracht, aber mit einem schweren Herzen. Die Nachricht von Francos Angriff verbreitete sich schnell in der Stadt und Spekulationen begannen zu fliegen. Einige sagten, der Hund habe die Absichten des Freundes meines Großvaters missverstanden, während andere von weitaus beunruhigenderen Theorien darüber sprachen, was er wirklich war. Trotz seiner Besorgnis versuchte mein Großvater, Franco mehrere Tage lang zu suchen, fand jedoch keine Spur. Der Abschied von meinem Freund hinterließ ein riesiges Loch in mir, aber das Leben ging weiter. Bald darauf zogen wir wieder in die Stadt, wo mich die langweilige Schulroutine und die täglichen Aufgaben völlig in Beschlag nahmen, und mit den Monaten verblassten die Erinnerungen an Franco zu einem verschwommenen Bild, das ich der Kreativität eines Kindes mit zu viel Fantasie zuschreiben konnte. Kürzlich jedoch erhielt ich die Nachricht, dass mein Großvater sehr krank war. Die Familie versammelte sich wieder in diesem Dorf auf dem Bauernhof, wo wir alle unsere Kindheit verbracht hatten. Die ersten paar Tage waren eine Art vorübergehende Normalität. Wir versuchten, meinen Großvater zum Lächeln zu bringen, während wir Zeit miteinander verbrachten und uns an die guten Zeiten erinnerten. Eines Tages beschloss ich, den Bauernhof zu erkunden, etwas, das ich schon lange nicht mehr getan hatte. Als ich durch die staubigen Flure und Räume ging, die voller Erinnerungen waren, fand ich ein altes Möbelstück, das mit alten Fotos von uns allen auf dem Bauernhof gepolstert war. Aber unter all diesen Fotos war eines, das mich erstarren ließ. Da war ich, eine jüngere Version von mir, die einen Hund umarmte, der genau wie Franco aussah. Mein Herz blieb für einen Moment stehen, und der Schauer, der durch meinen Körper lief, war, als hätte mir jemand kaltes Wasser übergegossen. Meine Augen konnten das Bild nicht aus den Augen lassen. Franco mit seinem grauen Fell und diesen leuchtend blauen Augen schien mich direkt aus der Vergangenheit anzusehen. Seine Größe, viel imposanter als ich mich erinnerte, erweckte einen erschreckenden Gedanken. Was, wenn Franco nicht nur eine Erfindung meines Verstandes war? Dieser Moment durchbrach die Barriere, die ich in meinem Kopf aufgebaut hatte, die Idee, dass Franco nur ein imaginärer Freund war. Jahrelang hatte ich ihn in die Ecke der kindlichen Fantasie verdrängt, überzeugt, dass er nie real gewesen war. Aber jetzt, mit diesem Foto, wurden beunruhigende Fragen aufgeworfen. Alles, was ich dachte, dass ich mir ausgedacht hatte, hatte einen Ursprung in der Realität. In diesem Moment ergriff die Angst mich, und in einem Moment der Nervosität zerbrach das Glas in meiner Hand, als es zu Boden fiel, was ein Geräusch machte, das meine Großmutter dazu brachte, herbeizurufen, um zu sehen, was passiert war. Als ich ihr das Bild von Franco zeigte, versuchte ich, den Wirbelwind der Emotionen zu erklären, die ich gerade fühlte. Sie zeigte Nerven. Ihre Augen weiteten sich, als sie den Hund auf dem Bild erkannte. Sie bestätigte, dass ja, dieser Hund war Franco. Sie erzählte mir, dass sie ihn nach Hause gebracht hatte, ohne zu wissen, woher er kam, und dass sie ihm immer ein Unbehagen empfunden hatte. Aber trotz allem hatten sie sich entschieden, ihn bleiben zu lassen, weil er in einer unerklärlichen Weise mein Herz erobert hatte. Als sie sprach, verstand ich, dass hinter dieser Beziehung viel mehr steckte, etwas, das ich nicht länger ignorieren konnte. Die Offenbarung meiner Großmutter fügte der ganzen Situation eine Atmosphäre des Geheimnisses hinzu. Woher kam Franco? Warum fühlte sie sich ihm gegenüber so unwohl? Ich konnte nicht aufhören, mich zu fragen, und diese Zweifel füllten meinen Kopf und schürten eine Angst, die wie ein Schatten wuchs. Als ich schließlich beschloss, nach Francos seltsamem Verschwinden zu fragen, begann meine Großmutter, mir eine Geschichte zu erzählen, die alles Dunkle aufklärte, was diese Tage umhüllt hatte. Sie erwähnte den Moment, als Franco den Mann angriff, der versuchte, mich zurück zum Bauernhof zu bringen während dieser Ausflüge. Plötzlich kam die Erinnerung an den Schuss, das fast menschliche Schreien des Hundes und seine Flucht durch den Wald zurück, und die Teile begannen sich zusammenzufügen. Meine Großmutter enthüllte Details, die so lange verborgen geblieben waren, als ob das Puzzle nun endlich zusammenpasste. Nach ihrem Geständnis wurde die Atmosphäre im Haus angespannt, fast heilig. Wir redeten bis spät in die Nacht, saßen im alten Wohnzimmer und versuchten, die verlorenen Fragmente meiner Kindheit auf dem Bauernhof zusammenzusetzen. Ich konnte nicht anders, als mich zu fragen, ob das alles nur eine Fantasie aus meiner Kindheit war. Hatte ich Franco herumstreifen sehen und mein Verstand hatte ihm Magie verliehen? War er einfach ein normaler Hund, den meine Großeltern auf den Bauernhof gebracht hatten und ich hatte ihm eine epische Geschichte gegeben? Ich entschied mich, es loszulassen und mich auf die letzten Tage mit meinem Großvater zu konzentrieren, aber das Schicksal hatte wie immer andere Pläne. Am fünften Tag unseres Besuchs ging ich mit meinen Cousins, um ein paar Sachen im Laden des Dorfes zu kaufen. Als ich in der Schlange stand, erregte etwas Seltsames meine Aufmerksamkeit. Es war das Wimmern von Hunden, ein Geräusch, das Angst und Verzweiflung mischte. Ich drehte meinen Kopf in Richtung des Geräusches und zu meinem Erstaunen stand Franco dort. Er ging zwischen den Leuten, als wäre keine Zeit vergangen. Mein Herz raste, als ich meinen ehemaligen Freund sah, so real und lebendig wie jeder andere. Seine Augen trafen meine. Und in diesem Moment fühlte ich eine Verbindung, die unmöglich zu ignorieren war. Es war nicht nur eine Erinnerung, es war ein Treffen, das alle Logik herausforderte. Trotzdem versuchte ich, es zu ignorieren, bezahlte für unsere Sachen und verließ den Laden, in der stillen Hoffnung, dass ich ihm nicht noch einmal begegnen würde. Aber als ich weiterging, bemerkte ich einen Mann, der uns hinter einem Laternenpfahl beobachtete. Die Spannung in der Luft war förmlich zu schneiden. Meine Cousins redeten weiter, ohne den Fremden zu bemerken, der uns beobachtete. Aber eine kleine Stimme in meinem Kopf sagte mir, dass dieser Mann Franco war. Und die Angst begann, sich in mir auszubreiten. Also entschied ich mich, ruhig zu bleiben und ging weiter, zusammen mit meinen Cousins. Als wir an dem Mann vorbeigingen, konnte ich seinen Blick auf mir spüren. Ich versuchte, ihn zu ignorieren, aber als wir uns entfernten, hörte ich seine klare, erkennbare Stimme, die meinen Namen flüsterte. Wir hielten plötzlich an, erschrocken, und drehten uns um, aber es war nur ein leerer Laternenpfahl, und anstelle des Mannes stand ein großer, grauer Hund, der uns mit seinen blauen Augen anstarrte, die ich so gut kannte und die voller seltsamer Weisheit waren. Meine Cousins waren verwirrt und lachten nervös, als sie die Anekdote erzählten, als hätten sie einen übernatürlichen Moment erlebt. »Wir haben gesehen, wie ein Mann sich in einen Hund verwandelte«, sagten sie lachend. Aber ich wusste, dass die Wahrheit viel seltsamer war. Franco war immer noch da, eine Entität, die alle Logik herausforderte und die ich nicht hinter mir lassen konnte. Es blieb eine Unsicherheit in der Luft, warum er erschienen war und wohin er mich an diesem Tag bringen wollte, als mein Großvaters Freund eingegriffen hatte. Ich entschied mich, diese Geheimnisse unangetastet zu lassen und mich auf die verbleibende Zeit mit meinem Großvater zu konzentrieren. Die Verbindung zu Franco blieb ein Rätsel, ein Band zwischen dem, was real war, und dem, was nur in meinem Kopf existierte, etwas, das ich niemals ganz verstehen würde. Während das Leben weiterging, blieb seine Präsenz als ein heimgesuchtes Geheimnis, ein Echo meiner Kindheitstage voller Magie und Terror. Meine Eltern hatten einen Bauernhof in Missouri, ein Grundstück von etwa 9 Hektar, das wie ein Paradies für uns und die Tiere war. Wir hatten 6 Pferde, 5 Kühe, 7 Hühner, 5 Schweine und 4 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche sowie ein schönes zweigeschossiges Haus direkt in der Mitte. Es gab auch Thun, unseren Farmhund, der uns immer begleitete. Dieser Hof war nicht nur ein Ort zum Arbeiten, er war schon seit Generationen in unserer Familie. Meine Eltern hatten ihn von den Großeltern meines Vaters geerbt und so weiter, also gab es viel Geschichte dort. Meine Eltern liebten es, dort zu leben und zu arbeiten, und das taten auch meine 3 Schwestern. Ich bin der einzige Junge zu Hause. Ich habe 2 ältere Schwestern, Lola und Jenna, und eine jüngere Schwester Gemma. Als ich aufwuchs, ging ich durch viele Tee-Party-Spiele, Schminksessions mit Barbies und mehr. Ich habe das alles in gewissem Maße genossen, aber mein Spaß bestand wirklich darin, Ball zu spielen und um das Haus zu rennen. Das Gute war, dass meine Schwestern auch sehr aktiv waren und jede nur 1 Jahr älter oder jünger als die andere, was bedeutete, dass immer 3 Freunde bereit waren zu spielen. Wir verbrachten viel Zeit miteinander, sei es draußen in der Natur oder bei der Pflege der Tiere. Aber es gibt eine Erinnerung, die immer hervorsticht wie ein schmerzender Daumen. Obwohl wir jetzt an verschiedenen Orten im Land unsere Träume und Karrieren verfolgen, kommt dieser Vorfall immer wieder zur Sprache, wenn wir uns auf dem Bauernhof treffen. Ich war etwa 10 Jahre alt zu dieser Zeit. Gemma war 9, Lola war schon 12 und Jenna war gerade mal 11. Es war ein normaler Tag nach der Schule und wir beschlossen, auf der anderen Seite des Bauernhofs Ball zu spielen, in einem Bereich, in dem die Bäume und das Unkraut so hoch gewachsen waren, dass es wie ein kleiner Wald aussah. Unsere Eltern ließen uns nie dorthin gehen, weil sie sagten, dass es Schlangen oder andere Gefahren geben könnte. Aber wie üblich fanden wir einen Weg, uns davonzuschleichen, wenn sie an diesem Tag weg waren. Mama war bei unserer Tante zu Besuch und Papa war in die Stadt gefahren, um ein paar Besorgungen zu machen. Unsere Babysitterin Mrs. Frell war eine 75-jährige alte Dame, die kaum über ihre Nase sehen konnte, also dachte sie, wir spielten alle ruhig in unseren Zimmern, so dass wir unbeaufsichtigt waren. Normalerweise, wenn wir spielten, war Thun immer bei uns, suchte nach dem Ball, wenn er ins Gebüsch flog. Aber seltsamerweise hatte Papa ihn an diesem Tag mitgenommen, so dass wir nur zu viert waren. Ein kleines Team. Während wir spielten, warf Gemma, die Jüngste, den Ball zu Jenna. Aber es war ein schlechter Wurf und der Ball landete im dichten Gebüsch. Wie gesagt, normalerweise wäre Thun sofort losgerannt, ohne zu überlegen, aber jetzt waren wir auf uns allein gestellt und unser Balljunge war außer Gefecht. Diesmal entschloss sich Lola, den Ball zu holen, aber ich wusste, dass ihr Kleid an einem Ast oder Dornbusch hängen bleiben könnte, also sagte ich ihr, sie solle es nicht tun. Ich war kleiner und schneller und ich dachte, ich könnte den Ball ohne Problem finden. Dies war unser erster Ausflug in den kleinen Wald, also hatten wir alle ein wenig Angst. Außerdem begann die Sonne schon unterzugehen, was bedeutete, dass Mama und Papa bald zurück sein würden. Und wenn wir erwischt würden, hätten wir sicher Ärger. Und Lola als Älteste würde die größte Standpauke bekommen. Also wusste ich, dass ich schnell handeln musste. Wenn ich den Ball nicht bald fand, würde ich ein großes Durcheinander mit unseren Eltern anrichten. Mit diesem Druck nahm ich all meinen Mut zusammen und betrat den dichten kleinen Wald, der voll von Schatten und Geräuschen war, bereit, den Ball zu finden und schnell wieder hinauszukommen, bevor es zu spät war. Soweit ich mich erinnern kann, war dieser kleine Wald immer schon auf dem Bauernhof. Papa sagte, er gehöre zum Grundstück, aber nicht einmal Großvater hatte dieses Gebiet je betreten und auch meine Eltern taten es aus irgendeinem Grund nicht. Es war wie ein verbotener Ort. Also schlich ich mich durch die Bäume und das Unterholz, während meine Schwestern ein Stück weiter zurückblieben. Lola rief immer wieder nach mir, um zu überprüfen, ob es mir gut ging, und ich antwortete ihr, während ich weiterging. Aber es war schwierig, sich durch all die Äste und Büsche zu bewegen. Ich erinnere mich noch genau, wie schwer es war, einen Schritt zu machen, ohne zu stolpern oder mich zu kratzen. Der Boden war mit trockenen Blättern bedeckt, die die Erde verdeckten und es mir schwer machten zu sehen, wohin ich trat. Nach einer Weile bemerkte ich, dass mein Arm voller Kratzer von den Dornen war, die aus den Büschen ragten. Ich wünschte mir wirklich, ich könnte wie Thun sein, den Ball finden und sicher wieder hinauskommen. Aber nach ein paar Minuten hörte ich Lolas Stimme nicht mehr. Das bedeutete, dass ich weitergegangen war und ein wenig verloren ging. Ich war so in meinen Gedanken vertieft, dass ich plötzlich ein zischendes Geräusch hörte, das aus ein paar Metern Entfernung kam. Und bevor ich reagieren konnte, sah ich eine Schlange, die sich in meiner Nähe aufrief. Sie machte ein seltsames Geräusch und kroch langsam auf mich zu. In diesem Moment überkam mich die Panik vollkommen und ich begann rückwärts zu rennen. Aber bei dem Dämmerlicht und dem dichten Unterholz konnte ich nicht so schnell rennen, wie ich wollte. Die Schlange war direkt hinter mir und Tränen stiegen mir in die Augen, was es mir erschwerte zu sehen, aber ich rannte weiter. Was dann passierte, war so plötzlich, dass ich nicht verstand, was geschehen war. Im einen Moment war ich noch am Laufen, im nächsten Moment fiel ich mit einem Krachen auf meinen Hintern im Schlamm. Meine Knie bluteten und Tränen liefen mir über die Wangen, als ich auf die Schlange starrte, die nur einen Schritt entfernt war, und ich wusste, dass sie mich beißen würde und mein kurzes Leben dort in diesem dummen Wald für immer enden würde. Doch genau in diesem Moment hörte ich in der Ferne bellen und zu meiner Überraschung sah ich einen Hund auf mich zulaufen. Es war ein schwarzer Labrador, den ich noch nie auf dem Bauernhof gesehen hatte. Der Hund stürzte sich auf die Schlange und griff sie mit seiner Pfote von hinten an. Sofort hörte die Schlange auf, mich anzustarren und begann, sich gegen den Hund zu verteidigen. Was für ein Held, dachte ich. Ich hatte noch nie einen so mutigen Hund gesehen, geschweige denn einen, der zu uns oder aus der Nachbarschaft gehörte. Der Hund kämpfte weiter mit der Schlange, bis er sie dazu brachte, in das Gebüsch zu fliehen, zischend und sich windend. Dann drehte er sich zu mir und begann, meine verletzten Hände und Füße zu lecken. Das brachte mich trotz des Schocks zum Lachen. Ich streichelte den Kopf meines Helden und da bemerkte ich, dass er ein altes, abgenutztes Halsband trug. Es hatte einen Anhänger mit dem Namen Guardian. Es stand ihm definitiv gut. Mit ein wenig Hilfe half mir Guardian aufzustehen und führte mich zurück zu meinen Schwestern. Aber bevor ich den kleinen Wald verließ, hielt der Hund einen Moment inne und entschloss sich anscheinend, wieder in die Bäume zurückzukehren. Im Augenblick, als ich herauskam, umarmte mich Mama. Sie sah besorgt aus, aber anstatt mich zu schimpfen, hielt sie mich einfach fest, sah sich meine Verletzungen und meinen katastrophalen Zustand an. Meine kleinen Schwestern begannen zu weinen, als sie mich sahen, aber nicht aus Angst, sondern aus Schmerz, ihren Bruder in so einem Zustand zu sehen. Mama brachte uns schnell ins Haus, wo sie sich um meine Kratzer kümmerte. Während sie meine Wunden reinigte, erzählte ich ihr alles, was im Wald passiert war. Ich sprach von der Schlange, meinem Sturz und vor allem von Guardian. Ich erzählte ihnen, wie dieser mutige Hund gerade noch rechtzeitig erschienen war, um mich zu retten, und wie dankbar ich ihm war. Meine Schwestern hörten aufmerksam zu und waren ein wenig erschrocken, fragten ständig nach weiteren Details. Als ich meine Geschichte beendet hatte, sah mich Mama mit einem Gesichtsausdruck an, den ich nicht ganz deuten konnte, aber der sowohl Erleichterung als auch Besorgnis widerspiegelte. Obwohl ein Teil von mir wünschte, ich hätte gelernt, nicht in den Wald zu gehen, wusste ein anderer Teil, dass Guardian, wie sein Name, ein Schutzengel in diesem Wahnsinn gewesen war. Als Papa nach Hause kam, erzählte Mama ihm alles, was passiert war und wie verstörend es war, mich in diesem Zustand zu sehen. Also bat er sie, das Gebiet am nächsten Tag zu säubern. Am nächsten Tag, als sie mit der Arbeit begannen, was sie fanden, ließ uns alle sprachlos zurück. Diese Männer entdeckten zwei Gräber, die unter dem Gebüsch verborgen waren. Das erste war das eines 10-jährigen Jungen, der sich als Amar Henderson herausstellte. Auf dem Grabstein stand: »Liebender Sohn, Bruder und Freund, wir vermissen dich, Mem, und du wirst immer in unseren Erinnerungen sein.« Das zweite Grab war mit dem Gesicht eines Hundes graviert und darunter stand: »Ein treuer Freund, der seinen besten Freund bis zum Tod verteidigte. Wir lieben dich, Guardian, und wir werden dich vermissen.« Alle waren schockiert zu erfahren, dass Guardian, der mutige schwarze Labrador, der mich vor der Schlange gerettet hatte, dort schon fast 80 Jahre lang begraben war. In jener Nacht konnte ich nicht aufhören, über das, was ich entdeckt hatte, nachzudenken. Wieder füllten sich meine Augen mit Tränen und Verwirrung überkam mich. Dann entschied sich Papa, weiter zu forschen und stieß auf eine unglaubliche Geschichte. Es stellte sich heraus, dass mein Urgroßvater einen Sohn namens Amar hatte, der in diesem jungen Alter gestorben war. Er war der Jüngste und spielte immer auf dem Bauernhof mit einem Hund namens Guardian. Doch eines Tages, während sie spielten, wurde Amar von einer Schlange gebissen und sein treuer Hund versuchte, ihn zu retten. Guardian starb, während er seinen Freund beschützte, und beide wurden auf unserem Grundstück nebeneinander begraben. Die Schlussfolgerung, die wir zogen, war, dass der Geist von Guardian zurückgekehrt war, um mich vor einer weiteren Schlange zu schützen, als Tribut für das, was er für seinen Freund nicht tun konnte. Seitdem haben wir Guardian nie wieder auf dem Bauernhof gesehen. Ich besuche sein Grab immer noch zusammen mit Thun, unserem Hund, und werde es immer tun. Ich werde ihm immer dankbar sein, dass er mich in jener Nacht gerettet hat. Obwohl wir den Ball, den wir verloren hatten, nie wiederfanden, habe ich das Gefühl, dass Guardian ihn in den Himmel genommen hat, um mit Amer zu spielen. Und ich denke gerne, dass er es tat. In diesem Jahr hatte ich die Gelegenheit, das Erntedankfest mit der Familie meines Freundes Jake zu verbringen. Bevor ich mit dem Studium begann, kam ich aus einer Pflegefamilie, in der ich bei einer Familie von Zeugen Jehovas lebte, die ziemlich streng war. Daher hatte ich nie in meinem Leben ein Fest gefeiert, was mich sehr aufgeregt machte. Ich hatte ihre Familie noch nie getroffen, aber Jake hatte mir viel über sie erzählt. Seine Eltern Karen und Mike hatten einen Bauernhof auf dem Land und seine Schwester Lila lebte mit ihnen. Als wir am Morgen des Erntedankfestes ankamen, war ich erstaunt, wie schön ihr Haus war. Ich hatte auch keine Ahnung, dass Jakes Familie so wohlhabend war, was mich ein wenig überraschte. Seine Eltern begrüßten mich mit herzlichen Umarmungen und schienen sehr nette Leute zu sein, aber Laila war eine andere Geschichte. Sie war offensichtlich nicht sehr erfreut, dass ich dort war. Ich konnte es daran erkennen, dass sie einfach nur zurückstand und mich mit Verachtung ansah. Karen führte mich auf eine Tour durch das Haus und fragte mich nach mir selbst. Und da ich nicht wusste, wie viel Jake ihr über mich erzählt hatte, konnte ich ihr nicht lügen. Ich erzählte ihr, dass ich in Pflegefamilien aufgewachsen war und bei einer etwas verrückten religiösen Familie lebte und keine Freunde hatte, bis ich aufs College kam. Sogar jetzt waren alle meine Freunde Leute, die Jake mir vorgestellt hatte. Ich erwähnte, dass ich immer noch sehr schüchtern war, aber versuchte, das zu überwinden. Karen verstand das und erzählte mir, dass auch sie eine komplizierte Kindheit gehabt hatte. Und ich fühlte wirklich eine echte Verbindung zu ihr. Ich versuchte, Karen in der Küche zu helfen, aber ich wollte niemandem in ihrer Arbeit im Weg stehen, während Jake mit seinem Vater Fußball schaute. Also beschloss ich zu versuchen, mit Laila in Kontakt zu treten. Ich fand sie im Garten, wo sie schien, etwas mit ihren Händen zu machen. Als ich mich ihr näherte, bemerkte ich, dass sie meine Schlüssel in der Hand hielt. »Oh, ich dachte, ich hätte sie auf dem Weg hierher verloren, danke«, sagte ich, steckte sie wieder in meine Tasche und versuchte, ein Gespräch zu beginnen, aber sie schien nicht interessiert. Sie rutschte unbehaglich auf ihrem Stuhl und sah sich um, als ob sie Angst hätte, dass jemand sie hören könnte. Dann lehnte sie sich zu mir und flüsterte, »Du bist hier nicht sicher.« Ich wollte sie fragen, warum, aber genau in diesem Moment kam Karen herein und Laila verstummte. »Worüber redet ihr, Mädchen?«, fragte Karen. »Nichts«, antwortete Laila mit einem nervösen Ton, der nicht unbemerkt blieb. Das reichte Karen, um zu gehen, und danach sagte Laila nichts mehr. Ich ließ sie in Ruhe und ging ins Gästezimmer, um mich umzuziehen. Das Zimmer war früher Jakes Zimmer, als er ein Kind war, und es hatte viele alte Horrorfilmposter an den Wänden. Jake hatte schon immer einen seltsamen Geschmack in Filmen. Während ich mich umzog, kam Jake, um nach mir zu sehen, und ich erzählte ihm von meinem seltsamen Gespräch mit seiner Schwester. Dann bemerkte ich, wie sein Gesichtsausdruck sich vor Wut veränderte. »Lass mich mit ihr reden«, sagte er und ging schnell raus, um sie auf der Terrasse unter dem Fenster des Schlafzimmers zur Rede zu stellen. Ich konnte nicht anders, als das Fenster zu öffnen und zuzuhören, was sie sagten. »Ich habe dich gewarnt, nichts zu sagen«, hörte ich Jake sagen. »Es tut mir leid«, antwortete Laila. Ihr Ton war ängstlich. »Tu mir nichts«, fügte sie hinzu. Jake antwortete ihr etwas im Flüsterton, das ich nicht verstehen konnte, aber ich hörte sie ein Wort sagen. »Brunnen«. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeutete, aber es interessierte mich. Bald war es Zeit für das Erntedankfest-Mittagessen. Karen und Mike verhielten sich völlig normal, aber Laila sah kaum auf ihr Essen. Jake beobachtete sie mit einer Besorgnis, die offensichtlich war, als ob er befürchtete, sie könnte etwas sagen, das er nicht hören wollte. Es war eine seltsame und ehrlich gesagt unangenehme Situation. Nach dem Essen rannte Laila ohne ein Wort aus dem Raum, und während ihre Eltern anfingen aufzuräumen, fragte Jake mich, ob ich mit ihm einen Spaziergang durch den Garten des Bauernhofs machen wollte. Nach all dem komischen Zeug, das mit seiner Schwester passiert war, hatte ich ein wenig Angst, alleine mit ihm zu sein, aber ich sagte trotzdem ja, als er mich zu einem Spaziergang einlud. Also gingen wir nach draußen, und das Erste, was er mir zeigte, war der Stall, in dem er seine Tiere hielt. Dann führte er mich weiter weg vom Haus, um mir seinen Lieblingsplatz zu zeigen. »Was ist das da?«, fragte ich und zeigte auf einen alten Brunnen. »Da bewahren wir die Wasserpumpen für den Bauernhof auf. Man hat einen unglaublichen Blick ins Tal von dort«, antwortete er. Er nahm meine Hand und führte mich durch das Feld, aber etwas in seinem Gesichtsausdruck hatte sich verändert. Er lächelte nicht mehr und sah sehr ernst aus, fast mit einem angespannten Blick. Ich fühlte mich ein wenig unwohl, also versuchte ich, meine Hand loszulassen, aber er drückte sie fester. »Das hat mit meiner Schwester zu tun, oder?«, sagte er, und etwas in seinem Ton ließ mich zögern. »Was hat sie dir noch erzählt?«, fragte er in einem leisen Ton. »Wirklich nichts«, antwortete ich und versuchte, meine Verwirrung zu verbergen, aber dann beschloss ich, es ein wenig auszuschmücken. »Nun, eigentlich hat sie mir alles erzählt.« In diesem Moment veränderte sich sein Gesichtsausdruck sofort. »Verdammt«, schrie er und atmete dann tief durch, um sich zu beruhigen. »Es ist nicht das, was du denkst. Diese anderen Mädchen waren schreckliche Menschen. Sie haben verdient, was mit ihnen passiert ist, aber du bist anders, glaub mir«, sagte er mit einer unheimlichen Intensität. Was er sagte, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Es klang nicht, als würde er von Ex-Freundinnen sprechen, Es klang, als spräche er von Opfern, und es machte mir einen Knoten im Magen. Das wurde definitiv merkwürdig, und es machte mir Angst. Aber diese Angst wurde sehr real, als wir den Brunnen erreichten und ich sah, dass direkt neben ihm ein tiefer Graben im Boden war. In diesem Moment wusste ich, was passieren würde. Paradoxerweise weiß ich nicht, wie ich es wusste, aber ich wusste, dass ich um mein Leben kämpfen musste. »Du wirst mich in dieses Loch werfen und mich sterben lassen, nicht wahr?« sagte ich und sah ihm in die Augen. »Du hast mich nie geliebt. Du hast mich nur gewählt, weil du wusstest, dass mich niemand vermissen würde, wenn ich verschwunden wäre.« Sein Lächeln wurde auf eine gruselige Weise breiter und dann sagte er, »Du bist schlauer, als ich dachte.« Ich versuchte zu rennen, aber in einer schnellen Bewegung packte er meinen Arm und begann, mich zum Graben zu ziehen. In diesem Moment griff ich mit meiner freien Hand in meine Tasche nach etwas, um mich zu verteidigen, aber ich fand nur meine Autoschlüssel. Ich zog sie heraus, aber als ich das tat, bemerkte ich etwas Seltsames am Schlüsselbund, das ich noch nie zuvor bemerkt hatte. Es war eine kleine Dose Pfefferspray. Dann erinnerte ich mich, dass Laila zuvor meine Schlüssel gehabt hatte, und es war sicherlich sie, die es dort platziert hatte, wissend, dass ich es später brauchen würde. Ich war diesem Mädchen so dankbar. Jake drängte mich weiter in das Loch, während ich mit all meiner Kraft widerstand, aber dann zog ich das Spray heraus und sprühte es ihm direkt ins Gesicht. Jake begann vor Schmerz zu schreien, in dem Moment, als die Flüssigkeit seine Haut berührte. Das war ein Zug, den er definitiv nicht erwartet hatte. »Überraschung«, sagte ich, als er meine Hand losließ und verzweifelt seine Augen abwischte, und ich nutzte die Gelegenheit, um ihn in den Graben zu schubsen. In einer Sekunde fiel er in den Brunnen und kroch in die gleiche Falle, die er für mich geplant hatte. Sofort zog ich mich von der Stelle zurück. Ich konnte seine schmerzhaften Stöhne vom Boden des Brunnens hören, aber ich wollte nicht zurücksehen. Ich ging einfach zurück ins Haus, fühlte mich mehr erleichtert als verängstigt. Als ich hineinging, sah mich Karen zuerst an und war erstaunt. Ohne ein Wort ging ich an ihr und Mike vorbei und griff sofort nach dem Telefon, um den Notruf zu wählen. Sie tauschten seltsame Blicke aus, die Bände sprachen und fragten mich nicht einmal nach Jake. Es war mir dann klar, dass sie beide wussten, was passiert war. »Nun, ich schätze, es ist Zeit, sich den Konsequenzen zu stellen«, sagte Karen, als sie sich die Hand hielten und sich setzten, um auf die Polizei zu warten. Ich wusste, dass sie die krankhafte Manie ihres Sohnes schon lange ignoriert hatten, also kümmerten sie sich nicht einmal darum, etwas zu tun, um das zu verhindern, was sie wussten, dass es kommen würde. Nachdem ich den Anruf getätigt hatte, ging ich auf die Veranda und schloss mich Laila an. Ich dankte ihr für das Pfefferspray, während wir auf die Polizei warteten. Dann erzählte sie mir, wie es war, mit einem Psychopathen zu leben und wie sie versucht hatte, Jake mehrfach zu stoppen, obwohl sie immer scheiterte. Aber in dieser Nacht fühlte sich mein Leben zum ersten Mal nicht so schlecht an. Ich hatte etwas Erschreckendes überlebt und irgendwie machte mich das stärker. Ich habe nie an Geister oder seltsame Dinge geglaubt, aber was in dieser Nacht geschah, hat mich völlig verändert. Ich spreche davon, niemals wieder zu diesem Hof zurückzukehren. Ich ließ alles zurück, meine Werkzeuge, den LKW, sogar meine Brieftasche, weil ich einfach keinen Fuß mehr dort setzen kann. Die Idee war, dass es eine ruhige Nacht werden würde. Der Hof, den ich geerbt hatte, war seit Jahren unbewohnt. Und mit all den Gerüchten, dass er heimgesucht wurde, dachte ich, niemand würde etwas dagegen haben, wenn ich eine Weile dort bleibe, um ihn zu säubern und zu verkaufen, was noch übrig war. Er lag etwa 8 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt, isoliert von einem Wald, der einen förmlich verschlang, die Art von Dunkelheit, die man alleine auf dem Land erlebt, ohne auch nur ein Signal für Handys, sobald man an der letzten Tankstelle vorbeigefahren war. Damals war mir das egal, weil das Einzige, was ich wollte, Ruhe und Alleinsein war. So dachte ich zumindest, bis die Nacht begann. Zuerst fühlte ich eine seltsame Unruhe, als die Sonne hinter den Bäumen unterging. Ich hatte gerade begonnen, einen alten Schrank aus dem Schuppen zu holen, als ich es zum ersten Mal bemerkte. Einen fauligen Geruch, als ob etwas in der Nähe verrottete. Was mich verwirrte, war, dass ich den ganzen Tag dort gearbeitet hatte und dieser Geruch vorher nicht da gewesen war. Also schaute ich mich um die Quelle dieses widerlichen Geruchs zu finden, aber ich sah nichts. Nur leere Felder und Nebel, der begann vom Boden aufzusteigen und den Zaun in der Ferne zu verschlingen. Ich versuchte es zu ignorieren, obwohl es mich unwohl machte, aber dann wurde es noch seltsamer. Als ich einige alte Kisten im Schuppen stapelte, hörte ich Schritte aus dem Dachboden, langsam und absichtlich, als ob jemand hin und her ging. Mein Herz raste sofort. Ich wusste, dass ich alleine war und der Dachboden kaum zugänglich war. Ein staubiger Ort, der seit Jahren kein Licht gesehen hatte. Trotzdem verschwand das Gefühl nicht, dass mich etwas von oben beobachtete. Angespannt schnappte ich mir eine Taschenlampe und stieg die alten Treppen zum Dachboden hinauf, in der Erwartung, ein Waschbär oder eine Familie Fledermäuse zu finden, die ihr Ding machten. Aber als ich mein Licht richtete, sah ich nichts, nur Staub, der in der stagnierenden Luft schwebte. Doch als ich mich umdrehen wollte, erregte etwas meine Aufmerksamkeit in der Ecke des Raumes, ein Haufen alter, vergilbter, zerknüllter Papiere, die zwischen den Sparren versteckt waren, als hätte jemand sie dort absichtlich platziert. Ich nahm eines und sah mir das an. Es war ein Zeitungsartikel von 1965, der von einer Reihe mysteriöser Todesfälle auf dem Grundstück berichtete. Die Schlagzeile besagte, dass ein örtlicher Bauer und seine Familie spurlos verschwunden waren. Es ließ mir das Blut in den Adern gefrieren, als ich das sah. Als ich die Seiten umblätterte, fand ich Dutzende von Artikeln, die von seltsamen Vorfällen auf diesem Hof berichteten. Pflanzen, die über Nacht verwelkten, Tiere, die auf grausame Weise verstümmelt wurden. Es war, als ob jedes Jahrzehnt etwas Schreckliches dort passiert wäre. Jede Geschichte gruseliger als die letzte. Aber gerade als ich versuchte, all diese Informationen zu verarbeiten, hörte ich ein leises Geräusch hinter mir. Ich drehte die Taschenlampe langsam, zitternd und erwartete, nichts zu finden. Aber in den Schatten war definitiv etwas. Eine Gestalt. Ich erstarrte direkt am Rand des Lichtes und konnte gerade noch ihre Umrisse erkennen. Einen Moment lang dachte ich, mein Verstand spielte mir einen Streich, bis sich die Gestalt bewegte. Mein Herz sprang mir in den Hals, als ich sie beobachtete, zu verängstigt, um mich zu bewegen. Sie war groß, ihre Gliedmaßen waren lang und verzogen, wie Baumäste, die sich auf unmögliche Weise bogen. Je länger ich sie ansah, desto klarer wurde es, obwohl ihre Ränder weiterhin verschwammen, als wäre sie gleichzeitig da und nicht da. Der Gestank von Verfall war nun stärker, vermischt mit Erde, als stünde ich vor einem frisch gegrabenen Grab. Mein Herz war kurz davor, aus meiner Brust zu springen. In diesem Moment stolperte ich rückwärts und kämpfte darum, das Gleichgewicht zu halten, als ich die Treppen hinuntertorkelte. Die Gestalt folgte mir nicht, sie stand einfach da, den Kopf gesenkt und beobachtete mich, während ich zurückwich. Ich wagte es nicht, mich umzudrehen, bis ich draußen vor dem Schuppen stand. Sobald ich draußen war, atmete ich tief die frische Luft ein und versuchte, mich zu sammeln. Ich redete mir ein, dass es nur die Dunkelheit war, die mit meinem Verstand spielte, dass die alten Geschichten und gruseligen Zeitungsausschnitte mich verängstigten. Aber tief in meinem Inneren wusste ich, dass sich der Hof anders anfühlte. Es war, als ob er lebendig wäre. Der Wind rauschte durch das hohe Gras und ich schwor, Stimmen zu hören. Die Worte murmelten, die ich nicht verstehen konnte, leise und schwach, wie eine Warnung oder ein Lied. Mit meinem Kopf voller Zweifel beschloss ich, ins Haus zurückzukehren. Doch als ich den Hof überquerte, bemerkte ich, dass der Nebel, der anfangs leicht und dünn war, nun um mich wirbelte, als wollte er mich verschlingen, als hätte er ein eigenes Leben. Er umhüllte Fenster und Türen, war so dicht, dass ich Schwierigkeiten hatte, 3 Meter weit zu sehen. Aber als ich mich der Veranda näherte, fiel mir auf, dass mit dem Boden etwas nicht stimmte. Er war durchnässt, nicht nur nass, sondern komplett durchtränkt, als ob es heftig geregnet hätte, aber ich wusste, dass es nicht geregnet hatte. In diesem Moment kniete ich mich hin und berührte den Boden mit meinen Fingern, aber ich merkte sofort, dass es kein Wasser war. Es war eine dunkle, klebrige Flüssigkeit, die einen schwachen Geruch von Eisen hatte. Es war Blut. In dem Moment, indem ich das realisierte, stolperte ich rückwärts. Der Magen drehte sich, als der metallische Geruch die Luft füllte. Dann blickte ich in Richtung des Hauses und sah etwas im Fenster des Obergeschosses bewegen. Mein Instinkt schrie in mir, wegzulaufen, aber ich war wie erstarrt, meine Augen fixierten das Fenster. Dann kam der Schatten, den ich zuvor gesehen hatte, näher an das Glas und verfestigte sich zu etwas, das fast menschlich aussah. Aber da war etwas furchtbar Unheimliches an dieser Gestalt, als ob jemand die Form eines Menschen genommen und sie auf eine Weise verzerrt hätte, die niemals möglich sein sollte. Ihr Gesicht war Dunkelheit, aber ihre Augen leuchteten mit einem kalten, uralten Licht. Es war erschreckend. Das Haus war seit Jahren leer, das war klar. Aber bevor ich verarbeiten konnte, was da geschah, hörte ich die Haustür knarren, als sie sich langsam öffnete, und der Nebel strömte aus dem Haus, als wäre er lebendig, sich um meine Knöchel wickelnd und an mir zerrend, als wollte er mich hineinzuziehen. Ich spürte, wie meine Beine von selbst nach vorne gingen, gegen jeden Instinkt, der mir sagte, zu fliehen. So erreichte ich die Tür, durch die ich sehen konnte, dass das Innere in tiefere Schatten gehüllt war, als es sollte. Die Luft war dick und schwer, durchzogen von dem gleichen schrecklichen Geruch des Verfalls, den ich im Schuppen gerochen hatte. Ich zwang mich, einen Schritt zurückzutreten, kämpfte gegen die unheimliche Anziehung des Nebels und schaffte es schließlich, mich umzudrehen. Ich rannte zu meinem LKW, bereit, diesem höllischen Ort zu entkommen. Jedes Nerv in meinem Körper brannte, aber gerade als ich die Tür erreichte, hörte ich das leise Lachen eines Kindes in der Nacht und mein Herz blieb stehen. Hier waren keine Kinder, niemand in der Nähe, hunderte von Metern weit. Was zum Teufel war das? Das Lachen wurde lauter, hallte um mich herum, als käme es aus allen Richtungen, hoch und spöttisch, als ob ich ein Spiel spielte, das ich nicht verstand. Mit Gänsehaut und zitternden Händen riss ich die Tür meines LKW auf und sprang auf den Fahrersitz, suchte hastig nach den Schlüsseln, um den Motor zu starten. Doch als ich in den Rückspiegel blickte, blieb mir fast das Herz stehen. Da, am Rand des Feldes, kaum sichtbar unter dem schwachen Schein meiner Rücklichter, stand die Gestalt im Fenster. Sie hatte keinen Versuch unternommen, näher zu kommen. Sie stand einfach da, als wäre sie aus dem Nebel materialisiert, ihr Kopf langsam gesenkt, ihre Augen funkelten mit einem uralten Hunger. Das Lachen verstummte plötzlich und wurde von einer erdrückenden Stille ersetzt, die mich wie eine schwere Decke umhüllte. In dieser Stille fühlte ich, wie der Hof selbst zum Leben erwachte, sich meiner Präsenz bewusst war und nicht zulassen wollte, dass ich ging. Doch es hielt mich nicht auf. Also trat ich das Gaspedal durch und raste die Schotterstraße hinunter, wagte es nicht zurückzusehen. Als ich mich entfernte, verschwamm der Hof am Horizont, aber das Gefühl, beobachtet zu werden, verschwand nie. Ich konnte immer noch das Gefühl dieser Augen spüren, die mich aus den Schatten heraus beobachteten, mich verfolgten, während ich Meile um Meile zurück in die Stadt fuhr. Aber ich hielt nicht an, bis ich die Hauptstraße erreichte. Der Hof war weit hinter mir, doch als ich noch einmal in den Rückspiegel blickte, sah ich ein schwaches Leuchten am Horizont, ein sanftes Pulsieren, das fast wie Augen aussah, und in meinem Magen sagte mir etwas, dass das, was ich auf diesem Land gestört hatte, noch nicht fertig war mit mir. Seitdem habe ich den Hof um jeden Preis gemieden, tief in mir drin das Gefühl, dass ich eine zweite Begegnung mit dem, was auch immer dort hauste, nicht überleben würde. Vor etwa 5 Jahren, als ich etwa 26 war, entschied ich mich, die Welt zu bereisen. Ich hatte gerade mein Studium abgeschlossen, was mich mit Schulden zurückließ, und ich hatte Schwierigkeiten, einen Job zu finden, selbst bei denen, für die ich eigentlich überqualifiziert war. Ich fühlte mich deprimiert und einsam in meiner kleinen Stadt in Washington. Um zu entkommen, beschloss ich zu reisen. Ein Freund aus der Highschool schlug vor, dass ich Freiwilligenarbeit auf Biohöfen ausprobieren sollte, um günstig zu reisen. Also gab ich dem Ganzen eine Chance. Das Prinzip ist ziemlich einfach. Man arbeitet etwa 25 Stunden pro Woche auf einem Bauernhof und bekommt im Gegenzug Essen und Unterkunft. Das Tolle daran ist, dass es eine große Gemeinschaft von Reisenden gibt, die das Gleiche tun, sodass es leicht ist, neue Freunde zu finden. Man wird von Menschen aus verschiedenen Hintergründen umgeben und es ist eine großartige Gelegenheit, die eigene Komfortzone zu verlassen, während man arbeitet und neue Orte entdeckt. Man hat auch die Zeit und den Raum, um über sein Leben nachzudenken und herauszufinden, wie es weitergehen soll, während man etwas völlig anderes erlebt. 8 Monate später war ich ein Experte im Schaufeln von Kuhmist. Ich begann in Washington, zog dann nach Oregon und schließlich nach Kalifornien. In Kalifornien gelang es mir, etwas zusätzliches Geld durch Nebenjobs zu verdienen. Und mit diesem Geld musste ich entscheiden, wohin ich als nächstes reisen würde. Die Vorstellung, ein Ticket zu fast jedem beliebigen Ziel auf der Welt kaufen zu können, war überwältigend. Auf den Rat meines freien, abenteuerlustigen Volontärpartners hin wählte ich ein Ziel völlig zufällig aus. Ich ging auf eine Zufallswebseite und klickte auf den Länderbutton. Es wählte Georgien. Ich hatte fast keine Ahnung, wo es lag oder wie es dort war, aber das machte es noch spannender und abenteuerlicher. Der Gedanke, irgendwo hinzugehen, das so unbekannt war, reizte mich sehr. Also entschied ich mich, es zu tun. Ich kaufte ein Ticket und begann online nach einem Bauernhof in Georgien zu suchen, der mich während meines Aufenthalts aufnehmen könnte. Aber es gab nicht viele Optionen und die meisten Höhlen lagen in abgelegenen Gebieten ohne Internetverbindung. Obwohl ich allen eine Nachricht schickte, wusste ich, dass nur wenige antworten würden. Eine Höhle antwortete und sie lag auf einem Berg. Die Bilder zeigten ein traditionelles georgisches Steinhaus mit einem großen Garten im Hinterhof, eine Familie mit fröhlichen Kindern, Großeltern, die zu Abend aßen und Tieren im Garten. Die Höhle sah nett und einladend aus. Die Beschreibung war in gutem Deutsch geschrieben und die Arbeitsanforderungen klangen vernünftig, also war ich gespannt. Nachdem ich in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, angekommen war, folgte ich den Anweisungen, die sie mir geschickt hatten, um den Bauernhof zu finden. Aber es war nicht einfach. Wenige Leute in Georgien sprechen Deutsch und die Straßen sind in schlechtem Zustand, da viele seit dem Fall der Sowjetunion nicht mehr repariert wurden. Es dauerte etwa 20 Stunden, alte sowjetische Busse und Taxis zu fahren, sich über kurvige Straßen und holprige Wege zu bewegen, um den blauen Punkt auf meiner Karte zu erreichen. Der Weg war eine unbefestigte Straße, die steil einen Hügel hinaufführte, in einen Nationalpark im Norden des Landes. Weit und breit war nichts zu sehen, nur Bäume und Stille. Als ich den Hügel hinaufstieg, sah ich endlich das Haus etwa einen halben Kilometer entfernt, auf einem noch steileren Hügel, umgeben von Bäumen. Von dort, wo ich stand, sah es verlassen aus. Der Ort wirkte überwuchert, braun und düster. Als ich am Tor vorbeiging, kam ein Mann, der sich Gary nannte, nicht sein echter Name, um mich zu begrüßen. Er war ein kleiner, kräftiger, mittelalter Mann mit einem breiten Lächeln und einem freundlichen Auftreten. Er schüttelte mir die Hand und begann mir auf gebrochenem Deutsch den Hof zu zeigen. Während er mich durch das Gelände führte, bemerkte ich, dass sonst niemand da war. Nur wir beide inmitten der stillen, leeren Umgebung. Ich fragte nach seiner Frau und seinen Kindern, aber er wischte das beiseite und sagte etwas wie: "Sie sind momentan weg." An diesem Punkt begann ich, mich unwohl zu fühlen. Als ich mich umsah, war klar, dass die Höhle in schlechtem Zustand war. Apfelbäume und Ernten waren am Verwelken, das Dach des kleinen Stalls war eingestürzt und das Haus war voller Müll und roch nach Schimmel. Es war offensichtlich, dass Gary es schwer hatte. Aber ich war nicht bereit, einfach mitten im Nirgendwo ohne Plan umzukehren, vor allem, nachdem ich die letzten 36 Stunden nicht geschlafen hatte. Außerdem war es Abend. Und nachdem Gary mir ein gutes Essen gemacht und sich bemüht hatte, mit mir auf Deutsch zu plaudern, zeigte er mir mein Zimmer im zweiten Stock und ich ging schlafen. Ich war so erschöpft und gestresst, dass ich fast sofort einschlief. Ich hätte 10 Stunden geschlafen, wenn ich nicht mitten in der Nacht durch ein Geräusch geweckt wurde, das sich wie ein schweres und metallisches Geräusch anhörte, das über den Holzboden gezogen wurde. Es erzeugte ein schabendes Geräusch, das durch das stille Haus hallte. In meinem benommenen, halb schlafenden Zustand hörte ich das Geräusch ein paar Minuten lang und versuchte herauszufinden, was es war. Als das Geräusch nach einer Weile aufhörte, zuckte ich mit den Schultern und schlief wieder ein. Am Morgen, nun nüchtern, aber mit mürrischer Stimmung, bat mich Gary, einige Fenster und Türen im Haus zu reparieren, während er in ein nahegelegenes Dorf fuhr, um Teile zu besorgen. Ich fühlte mich wieder unwohl, irgendetwas stimmte nicht. Er vermied es, Blickkontakt zu halten, und war vage über seine Pläne. Das Fehlen von Mobilfunkempfang und Internet machte mich noch isolierter und unsicherer. Als Gary weg war, begann ich, das Haus zu durchsuchen, um einen Eindruck von dem Ort zu bekommen. Es wurde klar, dass es kaum bewohnt war, und es fühlte sich wie eines dieser verlassenen Häuser an. Es gab zerbrochene Möbel, alte Zeitungen, alte Fotos, die auf dem Boden verstreut lagen, und einen zerbrochenen Spiegel. Ich nahm mein Handy heraus und überprüfte erneut die Anzeige. Die Fotos stimmten nicht mit dem Garten im Hinterhof oder den Wänden des Hauses überein, in dem ich war. Gary war in keinem der Bilder und es fühlte sich wie ein völlig anderes Haus an. In diesem Moment war ich in völliger Panik. Ich packte meine Sachen und wollte gehen, als ich 3 Männer den ersten Hügel hochgehen sah. Da keine anderen Wege zur Verfügung standen, beschloss ich, hinter das Haus zu gehen und den steilen Hügel hinunter in den Wald zu klettern. Sobald ich mich etwas sicherer fühlte, hielt ich an und lauschte aufmerksam. Ich konnte die Männer im Haus hören und sie suchten eindeutig nach mir. Erschrocken, keinen Laut von mir zu geben, kauerte ich mich hinter einen dicken Busch und versuchte, so still wie möglich zu bleiben. Ich weiß nicht, wie lange ich wartete, aber ihre Stimmen und Schritte kamen immer näher und wurden hartnäckiger. Irgendwann hörte ich, wie die Männer das Haus verließen. Ich zählte bis zu einer großen Zahl, um sicherzustellen, dass sie weg waren, und dann ging ich zurück zum Haus und auf den Weg. Sobald ich sicher war, dass alles klar war, rannte ich los. Ich war noch nie so schnell unterwegs, aber ich war immer noch mitten im Nirgendwo ohne Autos oder öffentlichen Verkehr. Schließlich erreichte ich eine befestigte Straße und begann in die Richtung zu gehen, aus der ich gekommen war. Stunden vergingen und schließlich fuhr ein Auto vorbei und hielt an. Wenn es ein Horrorfilm gewesen wäre, wären es Gary und seine Freunde gewesen, aber es stellte sich heraus, dass es eine wirklich nette Familie war, die mich in die Stadt brachte. Die Anzeige für den Bauernhof verschwand ein paar Tage, nachdem ich gegangen war, und seitdem habe ich nichts mehr von Gary gehört. Wenn Leute diese Geschichte hören, lachen sie manchmal und sagen, Gary und seine Freunde hätten wahrscheinlich einfach einen Plausch gehalten, aber ich vertraue meinem Bauchgefühl. Irgendetwas war wirklich seltsam an ihnen. Ich wuchs in Ohio in den 70er Jahren auf und mein Jugendfreund Joe und ich verbrachten so viel Zeit wie möglich draußen. Joe lebte auf einem Bauernhof neben einem großen Wald. Meine Eltern brachten mich morgens zu ihm und wir verbrachten das ganze Wochenende im Wald. Wir kamen nur heraus, wenn es Zeit für die Schule war. Wir liebten es, so zu tun, als wären wir Entdecker. Wir bauten Unterschlüpfe, stellten Fallen, versuchten Feuer mit Stöcken zu machen und machten allerlei Outdoor-Aktivitäten. Als wir in der Highschool waren, kamen wir auf die Idee, ein Abenteuer wie im Film Stand by Me zu erleben, der gerade herausgekommen war. Wir planten, entlang der Eisenbahngleise auf dem Land zu wandern, aber anstatt nach einer Leiche zu suchen, wie im Film, wollten wir coole Brücken finden, um von ihnen zu angeln und Orte in der Nähe der Gleise zum Zelten zu entdecken. Natürlich wussten wir, dass es gefährlich und wahrscheinlich nicht erlaubt war, aber wir waren nur Kinder. Wir hatten so viel Spaß. Wir fanden wunderschöne Flüsse, erkundeten Brücken, die sonst niemand besuchte, gingen angeln und versteckten uns sogar, wenn Züge vorbeifuhren. Nachts zelteten wir im Wald nahe der Gleise und machten kleine Feuer, um uns zu verstecken. Aber nichts Schlimmes ist uns jemals passiert. Nach der Highschool gingen Joe und ich unsere eigenen Wege. Wir zogen beide weg, aber hielten den Kontakt und versuchten, Besuche zu planen, um uns hin und wieder zu sehen. Eines Sommers, Mitte der 90er Jahre, waren wir beide für etwa eine Woche wieder in der Stadt. Tagsüber verbrachten wir Zeit mit unseren Familien und nachts gingen wir entweder in eine Bar für Drinks oder setzten uns draußen vor Joes Haus am Feuer und sprachen über die alten Zeiten. Eines Nachts fingen Joe und ich an, über unsere alten Stand-by-Me-Ausflüge zu sprechen und bald beschlossen wir, einen Tag zu nehmen, um die Gleise entlang zu gehen, eine Nacht zu zelten und dann wieder nach Hause zu gehen. Als der Tag kam, begannen wir früh am Morgen. Meine Frau gab uns eine Mitfahrgelegenheit und setzte uns an unserem alten Ausgangspunkt, knapp außerhalb unserer Heimatstadt, ab. Sie hielt uns für verrückt und sagte das auch, bevor sie wieder fuhr. Nachdem sie weggefahren war, schlug Joe vor, diesmal etwas anderes zu versuchen und in die entgegengesetzte Richtung zu gehen, um abenteuerlicher zu sein. Wir kannten die Gegend gut und hatten eine Karte. Wir hatten keine Angelausrüstung dabei, aber wir hatten Dosenessen und andere Vorräte. Bevor es dunkel wurde, suchten wir uns einen Platz zum Zelten. Es war ein dichter Wald mit Bäumen rund um die Gleise, was es so anfühlen ließ, als wären wir in einem Tunnel. Wir hatten kleine Hängematten, in denen wir schlafen wollten, aber bevor wir sie aufhingen, beschlossen wir, die Gegend ein wenig zu erkunden. Das war etwas, das wir auch in alten Zeiten oft gemacht hatten. Wir gingen ein Stück und schauten uns um sicherzustellen, dass wir nicht versehentlich im Garten von jemandem zelteten. Wir gingen etwa 30 Meter in den Wald und einen kleinen Hügel hinauf. Wir dachten, wenn wir von oben auf den Hügel nichts sehen würden, dann wäre es in Ordnung. Aber als wir den Hügel erreichten, bemerkten wir ein altes Gebäude unten, etwa 100 Meter im Wald. Es war schwer zu sehen, aber es war da. Wir dachten beide, dass es wahrscheinlich eine alte Zuckermühle oder so etwas war, da es keinen Weg dorthin von unserem Standpunkt aus gab. Es sah leer aus, alles war ruhig, keine Bewegung, keine Lichter. Also beschlossen wir, ein Stück näher zu gehen, um es uns anzusehen. Wir gingen langsam den Hügel hinunter und als wir näher kamen, stellten wir fest, dass es keine Zuckermühle war. Es war eine alte Kirche, die offensichtlich seit Jahren verlassen war. Das Gebäude war klein und verwittert mit Holzplanken, die fast schwarz von Moos und Verfall waren. Die Fenster hatten kein Glas und es gab keine Türen, nur offene Türrahmen. Wir gingen nah genug, um hineinzuschauen und sahen Reihen von Kirchenbänken und einen erhöhten Bereich vorne, wo der Prediger stehen würde. Wir gingen nicht ganz hinein, weil wir nicht wollten, aber abgesehen davon gab es keine Anzeichen von jemandem in der Nähe. Keine Fußabdrücke, keine Wege oder Straßen, nur eine verlassene Kirche. Wir gingen sofort zurück und hinauf zum Hügel, zu dem Platz, den wir für unser Zelt ausgewählt hatten. Der Hügel zwischen uns und der Kirche ließ uns ein wenig besser fühlen, aber wir fühlten uns immer noch unwohl. Wir redeten uns ein, dass es nur die natürliche Unheimlichkeit war, eine Kirche mitten im Wald zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt wurde es dunkel, also beschlossen wir, unsere Hängematten aufzuhängen, etwas Schlaf zu bekommen und früh am Morgen wieder zu gehen. Als die Nacht hereinbrach und wir in unseren Hängematten lagen und redeten, begannen wir etwas aus der Richtung der Kirche zu hören. Es klang wie Menschen, die sangen, und es hörte sich wirklich wie Gesang an. Wir sprangen leise aus unseren Hängematten und kauerten uns hin, um besser zuhören zu können. Wir hörten ein oder zwei Minuten lang zu, und der Gesang hörte nicht auf, aber er schien nicht lauter zu werden. Schließlich beschlossen wir, still den Hügel wieder hinaufzuklettern, um herauszufinden, woher das Geräusch kam. Durch unsere alten Abenteuer wussten wir immer noch, wie man sich lautlos im Wald bewegt. Es fühlte sich ganz natürlich an. Der Mond war kaum zu sehen, aber er gab gerade genug Licht, um uns vor Bäumen zu bewahren, in die wir laufen könnten. Trotzdem war es fast völlig dunkel. Wir benutzten keine Taschenlampen, als wir leise den Hügel hinaufgingen, und sagten kein Wort. Als wir den Gipfel erreichten, sahen wir ein Licht in der Ferne. Es kam aus der Kirche und der Gesang kam von innen. Joe und ich beugten uns nah zusammen und flüsterten einander zu, ob wir das wirklich glauben konnten. Das Licht sah aus, als käme es von Kerzen, weil es flackerte, aber egal wie sehr wir uns anstrengten, wir konnten nicht herausfinden, was sie sangen. Es klang wie Kirchenmusik, aber in einer anderen Sprache. Wir saßen und beobachteten eine Weile und versuchten zu sehen, wer drinnen war, aber wir sahen nur Schatten. Wir hatten nicht vor, näher zu gehen, wir waren etwa 100 Meter entfernt und wollten es auch so lassen. Der Gesang hörte eine Weile auf und dann begann eine laute Männerstimme zu singen. Ich war schon verängstigt, aber diese Stimme erschreckte mich wirklich. Es klang wie ein alter Prediger aus einem Film, aber er sprach in einer anderen Sprache, so dass wir kein einziges Wort verstehen konnten. Nach einer Weile sagte der Mann etwas, und dann antwortete eine Gruppe von Stimmen, indem sie sangen. Das ging eine Weile so, und dann begannen alle einen langen, lauten Schrei, der immer lauter und lauter wurde. Es war so laut und beunruhigend, dass ich mir die Ohren zuhielt. Dann hörte es plötzlich auf. Ich wollte gerade sagen, wir sollten hier verschwinden, als Joe mir die Schulter packte und flüsterte, sie kommen raus. Von unserem Standpunkt aus konnten wir sie nicht genau sehen, aber wir konnten eine Reihe von Menschen erkennen, die aus dem offenen Türrahmen kamen, Hand in Hand, in einer Reihe. Einige von ihnen hielten Taschenlampen. Sie begannen wieder zu singen und die Taschenlampenstrahlen bewegten sich auf uns zu, den Hügel hinauf. Wir rannten schnell zurück zu unserem Zeltplatz, packten unsere Sachen und liefen direkt zu den Gleisen. Sobald wir auf den Gleisen waren, rannten wir in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Nach ein paar Minuten hielten wir an und sahen zurück. Wir konnten Lichter den Hügel hinunterkommen sehen. Die Lichter bewegten sich auf seltsame, wackelige Weise, als ob die Leute, die sie hielten, sie herumwedelten. Schließlich verschwanden die Lichter und wir erreichten eine Straße. Laut der Karte wussten wir, dass eine kleine Stadt etwa 15 Minuten entfernt war, also gingen wir dorthin. Als wir an einer 24-Stunden-Tankstelle ankamen, riefen wir meine Frau an, damit sie uns abholte. Meine Frau und unsere Freunde dachten, es seien nur Kinder, die herumspielten. Aber ich habe diese Stimmen gehört und sie klangen definitiv nicht wie Kinder. Ich weiß nicht, wer diese Leute waren, aber es war das Unheimlichste, was mir je im Wald passiert ist. Das ist meiner Schwester vor etwa 20 Jahren passiert, als sie noch in der Mittelschule war und ich in der Oberstufe. Unsere Mutter arbeitete als Haushaltshilfe und da sie immer sehr gesellig war, freundete sie sich mit jedem an. Eines der Häuser, in denen sie putzte, gehörte einem älteren Paar, das keine Kinder hatte, aber eine riesige Villa mit einem spektakulären Pool besaß. Sie luden mich und meine Geschwister immer ein, in ihrem Garten zu schwimmen. Der Ehemann war ein hochrangiger Manager bei einer großen Fluggesellschaft und sie lebten in einem landwirtschaftlichen Gebiet, umgeben von großen Maisfeldern und vielen Bäumen. Es war so abgelegen, dass man in ihrem Garten die anderen Häuser nicht sehen konnte. Nur diese Felder und den Wald um einen herum. Ihr Haus war sehr eigenartig, mit einem interessanten architektonischen Design und mehreren Ebenen aus Stein. Fast jedes Zimmer hatte riesige Fenster, die auf den Garten blickten und unglaubliche Ausblicke sowohl tagsüber als auch nachts boten. Der Reflex der Innenlichter verdeckte jedoch das, was draußen war, sodass es immer ein wenig seltsam war, an diesen Fenstern vorbeizugehen, weil man nicht einmal einen Blick auf das, was draußen war, erhaschen konnte. Die Dekoration im Haus beinhaltete Masken und alte indianische Kunst, was für einen Teenager ein wenig beunruhigend wirkte, aber das Paar war immer sehr nett und ich hatte nie große Angst. Sie hatten einen Golden Retriever namens Rocky, der trotz seiner Größe ein sehr liebevoller Hund war, und sie hatten kürzlich einen Husky-Mix namens Cleo adoptiert. Wir nannten Cleo liebevoll die Psycho, weil sie eine starke Trennungsangst hatte. Wenn man sie alleine ließ, begann sie, alles zu zerstören, was sie finden konnte, und man konnte ihr Heulen noch von der Straße aus hören. Wenn sie draußen gelassen wurde, sprang sie ohne zu zögern über den Zaun, und wenn sie ins Auto gebracht wurde, brach die Hölle los. Sie heulte, bis sie zurückkehrten, und natürlich zerlegte sie dann die ganze Wohnung. Da sie ziemlich wohlhabend waren, bezahlten sie meine Schwester und mich, um auf die Hunde aufzupassen, wenn sie ausgingen. Sie gaben uns $20 pro Stunde, also waren wir immer begeistert, dorthin zu gehen, Kabel-TV zu schauen und ihren tollen Pool zu genießen. In der Regel lief alles gut, die Hunde blieben meistens ruhig, aber manchmal bemerkte Cleo, dass ich nicht ganz vertraut war und sie drehte durch. Ihre Augen schienen rot zu werden und ich war überzeugt, dass sie mich irgendwann angreifen würde, aber schließlich beruhigte sie sich wieder. Ich erinnere mich, dass es zwar ein wenig beunruhigend war, aber ich versuchte ihr zu zeigen, dass ich keine Bedrohung darstellte. Dieser Vorfall passierte über das Osterwochenende, als die Besitzer des Hauses für ein paar Tage weggefahren waren und meiner Schwester bezahlten, dort zu bleiben. Ich entschied mich, sie in der ersten Nacht zu begleiten, da alles ein wenig beängstigend war. Wir beschlossen, wach zu bleiben, Filme zu schauen und Junkfood zu essen. Am nächsten Tag schwammen wir im Pool und genossen den Tag, aber aus irgendeinem Grund verbrachte ich die Nacht nicht dort. Und die Wahrheit ist, dass ich froh bin, dass ich es nicht tat. Denn was in dieser Nacht passierte, hat meine Schwester für immer geprägt. Alles begann, als ich auf dem Laufband trainierte. Der Trainingsraum war im Keller des Hauses mit einer riesigen Schiebetür, die zum Hinterhof und zum Pool führte. Meine Schwester hatte den Fernseher eingeschaltet, während sie auf dem Laufband lief, als sie plötzlich das Piepen des Alarms hörte, der jedes Mal ertönte, wenn jemand die Tür öffnete. Sie hielt inne, neugierig, und bemerkte, dass die Glastür offen war. Diese Tür war so riesig, dass es unmöglich war, dass sie sich von selbst geöffnet hatte, also überkam sie sofort ein kaltes Gefühl. Die Hunde lagen auf dem Boden, was sie für ein gutes Zeichen hielt, da sie dachte, sie hätten reagiert, wenn jemand Fremdes hereingekommen wäre, besonders Cleo, die immer verrückt wurde, wenn sie fremde Menschen sah. Dann dachte sie, dass sie vielleicht selbst die Tür offen gelassen hatte und dass das Piepen des Alarms nur ein Echo vom Fernseher oder so etwas war. Sie schloss die Tür und verriegelte sie, um sich zu beruhigen, aber ein paar Minuten später bekam sie dieses seltsame Gefühl, dass jemand sie beobachtete. Sie sah sich um, aber niemand war da. Also versuchte sie, sich wieder zu beruhigen und dachte, dass sie einfach nur ein bisschen paranoid war. Meine Schwester beendete ihr Training, aber das unangenehme Gefühl blieb. Sie beschloss, es war Zeit, ins Bett zu gehen. Sie hatte Angst, also stellte sie sicher, dass alle Türen sicher verriegelt waren. Sie hatte nicht den Alarmcode, also konnte sie ihn nicht einstellen, was nur ihre Nervosität noch verstärkte. Danach duschte sie und schloss sich mit den Hunden im Gästezimmer ein, nur für den Fall. Bald schlief sie ein, aber ein paar Stunden später wachte sie auf, weil beide Hunde in Richtung der Tür knurrten. Das war merkwürdig, weil Cleo immer ohne Grund bellte und knurrte. Aber Rocky nie bellte oder Anzeichen von Aggression zeigte, es sei denn, er spürte eine Bedrohung. In diesem Moment wusste meine Schwester, dass etwas nicht stimmte. Sie zitterte und versuchte, sich selbst zu überzeugen, dass sie nur auf ein Tier draußen reagierten oder so etwas. Aber plötzlich hörte sie wieder das schreckliche Piepen des Alarms und in Panik rief sie unseren Vater an, weinend und schreiend. Aber dann sagte er ihr, sie solle auflegen und die Polizei rufen. Also tat sie das, bevor er in Rekordzeit von 5 Minuten eintraf. Als er die Tür öffnete, um meinen Vater hereinzulassen, gerieten die Hunde außer Kontrolle und rannten durchs Haus, bellend, als sie die Treppe zum Keller hinunterrannten. Meine Schwester folgte ihnen, rief und lief durchs Haus zur Vordertür. Als mein Vater eintrat, warf er einen schnellen Blick durch das Haus mit seiner Waffe in der Hand, bemerkte aber nichts Ungewöhnliches. Kurz darauf traf die Polizei ein und durchsuchte das Grundstück. Dort entdeckten sie, dass die Hintertür offen war, ebenso wie die Schiebetür. Sie waren jedoch nicht weit genug geöffnet, um die Hunde herauszulassen, nur ein kleiner Spalt, als ob jemand die Tür zugeknallt und sie dann einen Spalt offen gelassen hätte. Sie sagten, es sah so aus, als ob jemand ins Haus eingebrochen sei, da das Schloss manipuliert worden war, aber es gab keine Anzeichen für einen Diebstahl oder Manipulation. Mein Vater fragte, warum jemand so in das Haus einbrechen wollte, ohne etwas zu stehlen, besonders mit den Hunden im Haus. Der Polizist erklärte dann, dass den Hausbesitzern mitgeteilt worden war, dass der Ehemann eine Todesdrohung erhalten hatte, aufgrund einer schwierigen Entscheidung, die er in seinem Job treffen musste und viele arbeitslos gemacht hatte. Sie waren zur Polizei gegangen, um dies zu melden, aber offenbar war es nicht wichtig genug, dass meine Schwester wusste, auf irgendetwas Seltsames zu achten. Offensichtlich haben wir nach diesem Vorfall nie wieder auf diese Hunde aufgepasst. Es dauerte nicht lange, bis die Besitzer in einen anderen Bundesstaat zogen, da der Ehemann seinen Job verlor. Wenn du mich fragst, denke ich, er hatte es verdient. Was sie meiner Schwester antaten und der Terror, den sie durchleben musste, durfte nicht ohne Konsequenzen bleiben. Sie lebte lange Zeit traumatisiert danach, also war es wohl ein wenig göttliche Gerechtigkeit, dass sie auch durch ihre schweren Zeiten gehen mussten. Ich miete dieses Haus, das seit seiner Errichtung im Jahr 1999 im Besitz der Familie meines Vermieters Nancy ist. Das Haus hat viel Geschichte und Nancy hat mir Geschichten erzählt, wie es über Generationen weitergegeben wurde. Nancy selbst lebt etwa 1,5 Acres hinter mir in ihrem eigenen Haus, das in den 1980er Jahren auf einem Stück Land ihrer Familie gebaut wurde. Sie besitzt auch das Haus direkt neben meinem, das an der Ecke liegt und das sie ebenfalls vermietet. Das gesamte Grundstück ist riesig und umfasst etwa 14 Hektar, von denen die meisten als Bohnenfarm genutzt werden. Das Haus, in dem wir leben, ist das ursprüngliche Bauernhaus der Familie Miller hier im Nordwesten von Ohio. Mein Mann, unsere zwei Kinder, unser Hund und ich sind am 1. April dieses Jahres eingezogen. Es ist ein kleines, nettes Bauernhaus mit zwei Schlafzimmern. Es hat noch immer das ursprüngliche Holz in der Diele und die ursprüngliche Holzverkleidung rund um die Fenster und entlang der Fußleisten, was seinen Charme ausmacht. Der neueste Teil des Hauses ist die Garage, die vollständig aus Ziegelsteinen besteht und sehr einfach ist. Ich liebe wirklich alte Häuser mit den ursprünglichen Details und wir haben es ein wenig renoviert. Nancy, unsere Vermieterin, hat derzeit mit einer schweren Krankheit zu kämpfen. Ich möchte, dass sie sich auf ihre Gesundheit und Genesung konzentriert, anstatt sich um das Haus oder kleine Probleme wie abblätternde Farbe an den Türen zu sorgen. Anfangs schien alles an diesem Ort völlig normal. Das einzige kleine Problem, das wir hatten, war das Brunnenwasser, aber wir haben das schnell behoben, indem wir einen Wasserenthärter installiert haben. Nachdem das erledigt war, haben wir das Leben hier wirklich genossen, bis eines Morgens alles eine seltsame Wendung nahm. Während ich mich für die Schule fertig machte, ich bin jetzt wieder in der Schule und arbeite an einem Abschluss in Physiotherapie, nachdem ich Schwierigkeiten hatte, einen Job in meinem ursprünglichen Bereich der frühkindlichen Erziehung zu finden, entschied ich, dass es Zeit für einen Neuanfang war. Wachte ich an diesem besonderen Morgen um 6 Uhr auf, wie jeden Morgen. An diesem Morgen hatte mein Mann, der Polizist ist, einen freien Tag. Er entschied sich, unsere Kinder bei ihm schlafen zu lassen, anstatt dass ich sie im Dunkeln zur Tagesmutter bringen musste. Ich zog mich im Wohnzimmer an, damit ich meinen Mann oder meinen Sohn, der gerne in unserem Bett schläft, nicht mit dem Einschalten der Lichter im Schlafzimmer weckte. Da sah ich es. Die Tür zum Zimmer meiner Kinder war offen und ich bemerkte jemanden, der dort stand und mich direkt anstarrte. Sie waren teilweise hinter dem Türrahmen versteckt, so dass ich ihren ganzen Körper nicht sehen konnte. Diese Person war größer als beide meiner Kinder, etwa einen Kopf größer, mit zerzausten, schmutzig blonden Locken, die sie hervorstechen ließen. Als ich wie gelähmt dasaß und zusah, zog die Person langsam ihren Kopf hinter den Türrahmen zurück und verschwand. Das Ganze dauerte nur wenige Sekunden. Zum besseren Verständnis, das Bett meiner Tochter steht an der Wand, wobei das Fußende ihres Bettes direkt am Türrahmen liegt. Diese Anordnung war notwendig, um beide Einzelbetten und ihre Kommoden in das gleiche Zimmer zu passen. Es gibt nicht viel Platz, also fühlte es sich völlig fehl am Platz und beunruhigend an, jemanden dort stehen zu sehen. Es gibt keinen Weg, wie jemand am Fußbett meiner Tochter stehen und sich gleichzeitig hinter dem Türrahmen verstecken konnte. Es ist einfach nicht möglich. Also rannte ich sofort in ihr Zimmer und meine Tochter schlief tief und fest oben an ihrem Bett und beide waren ordentlich unter den Decken zugedeckt. Dann weckte ich meinen Mann und er konnte sofort sehen, dass ich wirklich erschüttert war. Er sagte, meine Pupillen seien riesig und ich zitterte. Nachdem ich meinem Mann erzählt hatte, was ich gesehen hatte, ging er selbst ins Zimmer, um nachzusehen. Als er zurückkam, sagte er, dass niemand da war und dass ich es mir vielleicht nur eingebildet hatte. Ich sagte, dass er vielleicht recht hat, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Das ist jetzt etwa 2 Monate her und der Grund, warum ich es jetzt teile, ist, dass heute Nacht wieder etwas Seltsames passierte, aber diesmal meinem Mann. Er war dabei, nach dem Bad das Haar meiner Tochter zu bürsten, als er plötzlich einen schwarzen Schatten sah, der sich schnell durch den Türrahmen des Kinderzimmers bewegte. Es geschah schnell, aber es war eindeutig genug, um ihn sofort rufen zu lassen. Als ich in das Zimmer kam, konnte ich sehen, dass er sichtbar erschüttert war. Gänsehaut bedeckte seine Arme und Beine und sogar unsere 3-jährige Tochter bemerkte, dass etwas nicht stimmte. Sie sah zu ihm auf und fragte, »Wer ist da, Papa?« Ihre unschuldige Frage machte den Moment nur noch beunruhigender. Später in der Nacht, als wir die Kinder für das Bett fertig machten, passierte wieder etwas Seltsames. Ein kleines Spielzeugzirkus, der oben auf ihrer Spielzeugkiste lag, begann von selbst zu spielen. Es passierte nicht nur einmal, sondern mehrere Male, obwohl niemand es berührt hatte. Mein Mann rief mich aus dem Badezimmer, damit ich mir ansehen konnte, was passierte. Als ich auf das Spielzeug zuging, ging es noch einmal an. Keines ihrer Spielzeuge hat sich je von alleine eingeschaltet, seit wir hier eingezogen sind, besonders nicht dieses. Es ist ein kleiner Spielzeugzirkus, der nur Musik spielt, wenn der kleine Akrobat auf dem Drahtseil ist, und man muss eine Seite anheben, damit er darüber gleitet. Es schaltet sich nicht einfach von selbst ein. Wir planen, dieses Wochenende Kameras im Kinderzimmer und im Bereich des Spielzeugs aufzustellen, um zu sehen, ob wir herausfinden können, was vor sich geht. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir versuchen können, etwas Ungewöhnliches zu fangen. Dieses Haus, das 1929 gebaut wurde, hat so viel Charme und Geschichte, aber es scheint, als hätte es auch viel mehr zu bieten, als wir erwartet hatten. Definitiv mehr, als im Mietvertrag aufgeführt war. Ich wuchs auf einem Bauernhof westlich des Mississippi auf. Mein Bruder, der 3 Jahre jünger ist als ich, und ich erlebten als Kinder etwas Seltsames. Unser Bauernhof war riesig, mit Tausenden von Hektar, die hauptsächlich dem Maisanbau gewidmet waren. Wenn der Mais voll gewachsen war, schienen die Felder endlos zu sein. An Tagen, an denen wir nicht mit den täglichen Aufgaben beschäftigt waren, erkundeten mein Bruder und ich die hohen, raschelnden Maisstängel, aber meistens blieben wir in der Nähe des Hauses. Ab und zu jedoch begaben wir uns tief in die Maisfelder, um zu erkunden. Die hohen Maispflanzen ließen es sich anfühlen, als wären wir in einem riesigen grünen Dschungel, und wir fanden immer etwas Interessantes, sei es ein geheimer Ort oder ein Tier. Ich habe so viele schöne Erinnerungen aus diesen Tagen. An einem bestimmten Tag beschlossen wir wieder, auf Entdeckungstour zu gehen, aber diesmal wollten wir einen Bach erreichen, der entlang des äußeren Randes unseres Grundstücks floss. Ein Ort, den wir selten besuchten, weil er so weit vom Haus entfernt war. Wir waren schon ein paar Mal am Bach und das kühle, erfrischende Wasser machte den langen Weg immer lohnenswert, besonders an heißen Sommertagen. Als wir uns dem Bach näherten, gingen wir einfach und unterhielten uns, als wir plötzlich aus dem dichten Mais in eine Lichtung traten. Dieser offene Raum war etwa 12 bis 15 Meter breit und von hohen Maispflanzen auf allen Seiten umgeben. Es fühlte sich seltsam an, weil Lichtungen wie diese normalerweise nicht mitten in einem Maisfeld zu finden sind. Es machte keinen Sinn, eine so perfekte, freie Fläche mitten im Maisfeld zu haben, vor allem weil wir so etwas auf unserem Grundstück noch nie gesehen hatten. Als wir an den Rand der Lichtung traten, sahen wir etwa 10 Männer dort. Sie hörten sofort auf, was sie taten, als sie uns bemerkten. Alles wurde still und sie starrten uns mit weit aufgerissenen Augen an, als wären sie erschrocken und besorgt, als hätten sie etwas getan, das sie nicht hätten tun sollen. In den wenigen Sekunden, in denen mein Bruder und ich schockiert starrten, bemerkte ich ein paar Details. Die Männer waren alle weiß und schienen in ihren 40ern oder 50ern zu sein. Sie sahen aus wie Büroangestellte, nicht wie Menschen, die normalerweise auf einem Bauernhof wären. Sie trugen ordentliche, nicht farmtaugliche Kleidung, wie Hemden mit Knöpfen und Stoffhosen. Es waren mehrere große elektronische Geräte auf dem freien Boden aufgebaut. Sie waren sperrig und sahen aus, als könnten sie in große Transportkoffer gefaltet werden, ähnlich wie verbotene Ausrüstung für einen schnellen Transport verpackt wird. Die Geräte waren so angeordnet, dass die Lichtung mehr wie ein provisorischer Arbeitsplatz als ein regulärer Teil des Bauernhofs aussah. Dann streckte einer der Männer seine Hand aus und machte einen Schritt auf uns zu, als wollte er etwas sagen. Sein Gesichtsausdruck war eine Mischung aus Überraschung und Besorgnis. Als mein Bruder und ich sahen, dass er sich näherte, entschieden wir uns sofort, nicht abzuwarten, was als nächstes passieren würde. Wir drehten uns um und rannten so schnell wie wir konnten, sprinteten zurück durch die Maisfelder und bis zum Haus. Während des Laufs sagten wir nichts zueinander. Wir waren beide zu ängstlich und unsicher, was wir gerade gesehen hatten. Wir hatten das starke Gefühl, dass etwas sehr falsch war und wollten nicht bleiben, um herauszufinden, was es war. Als wir zurück zum Haus kamen, wollten wir unseren Eltern von dem erzählen, was passiert war. Aber unsere Mutter war in der Stadt und unser Vater half dem Nachbarn. Als unser Vater ein paar Stunden später nach Hause kam, trafen wir ihn am Ende des Weges. Nachdem er uns aufgeregt und ein wenig hysterisch von dem erzählt hatte, was wir gesehen hatten, beschloss er, mit uns zurückzukommen, um es sich anzusehen. Da es schon dunkel war, sagte er, dass wir am nächsten Morgen als erstes hingehen würden. Ich glaube, Vater dachte, er würde einfach mit uns gehen, damit wir aufhören, darüber zu reden. Am nächsten Tag gingen wir alle zu dem Ort, an dem mein Bruder und ich die Lichtung gesehen hatten, aber als wir dort ankamen, war die Lichtung noch da, aber sie war völlig leer. Vater stimmte zu, dass es seltsam war, dass der ganze Mais entfernt war, aber er schien nicht mehr zu glauben, dass es etwas anderes als das sein könnte. Es könnte etwas völlig Harmloses gewesen sein, aber mein Bruder und ich sprechen immer noch manchmal darüber, und wir sind uns beide einig, dass es das Seltsamste und Unheimlichste war, was wir je erlebt haben. Ich war schon immer der Typ Mensch, der auf alles um sich herum achtet. Schon als kleines Kind war ich extrem schüchtern, was mich mehr zu einem Zuhörer und Beobachter machte, als zu jemandem, der oft etwas sagt. Ich saß oft ruhig da, beobachtete die Leute und bemerkte Dinge, die andere vielleicht übersehen hätten. Im Laufe der Zeit merkte ich, dass diese Sensibilität mich auch tief mit dem Unsichtbaren verband, fast so, als könnte ich spüren, wenn etwas nicht ganz normal war. Obwohl ich mich mit dem Paranormalen verbunden fühle, entscheide ich mich immer noch, skeptisch zu sein, ob es wirklich existiert, zumindest bis es um meine eigenen Erfahrungen geht. Die Erfahrung, die ich gleich teilen werde, ist mir seit Jahren im Kopf geblieben und ist etwas, woran ich nicht aufhören kann zu denken. Wenn jemand eine Idee hat, was das gewesen sein könnte, ob paranormal oder nicht, würde ich mich wirklich über eure Gedanken freuen. Das Ganze passierte während eines Sommeraufenthalts bei meinen Großeltern, als ich etwa 12 Jahre alt war. Ihr Haus war ein altes Bauernhaus, das vor vielen Jahren im Nordosten der Vereinigten Staaten gebaut wurde. Das Haus hatte immer ein seltsames Gefühl, als wäre es irgendwie lebendig. Es stand mitten auf einem großen leeren Feld, umgeben von dichten Wäldern, die sich dunkel und endlos anfühlten, selbst tagsüber. Ich weiß nicht viel über die Geschichte der Gegend oder des Hauses, abgesehen von der persönlichen Geschichte meiner Familie, die ich später noch teilen werde. Meine Eltern, Geschwister, unser Hund und ich verbrachten eine Woche im Haus und schliefen jede Nacht dort. Das Haus hatte 3 Etagen und ich beschloss, auf dem obersten Stockwerk alleine zu schlafen. Aber irgendetwas am obersten Stockwerk war anders. Es fühlte sich kälter an, ruhiger. Und sobald man den 2. Stock passiert hatte, war es, als wäre man in ein völlig anderes Haus eingetreten. Das Gefühl, dort oben alleine zu sein, war überwältigend. Und es war fast unmöglich, sich zu entspannen. Ich habe in diesen Nächten kaum geschlafen. Trotzdem bin ich mir nicht sicher, wie viel davon einfach nur daran lag, dass ich jung und leicht zu erschrecken war. Eines Tages war die ganze Familie draußen und machte ein Grillfest im Garten. Alle lachten und genossen ihre Zeit zusammen, aber aus irgendeinem Grund ging ich kurz ins Haus. Ich drehte die Ecke in Richtung der Treppe und unten an den Stufen sah ich meinen Hund stehen. Zuerst fühlte ich mich erleichtert, ihn zu sehen, aber dann bemerkte ich, dass etwas nicht stimmte. Ich rief seinen Namen, erwartete, dass er wie immer aufgeregt reagierte, aber stattdessen drehte er langsam seinen Kopf zu mir. Sein Gesicht war völlig leer, als würde er mich nicht erkennen, was ungewöhnlich war, da er mich immer so gerne sah. Und die Art, wie er sich bewegte, war langsam und unnatürlich. Dann drehte er ohne einen erkennbaren Grund seinen Kopf von mir weg und ging geradeaus, bis er aus meinem Blickfeld verschwand. Das Seltsamste war, dass er direkt in eine Wand ging. Da war nichts anderes, nur die Wand. Aber ich hatte gerade meinen Hund gesehen, wie er direkt hindurchging. Es ergab keinen Sinn, besonders da er sich vorher so seltsam verhalten hatte. Mein Herz raste und ich fühlte mich einen Moment lang wie erstarrt, bevor ich so schnell wie möglich die Treppe hinunterrannte. Mein einziger Gedanke war, zu meiner Familie draußen zu kommen. Als ich dort ankam, rannte ich direkt zu meinem Vater, aber sobald ich ihn erreichte, erstarrte ich wieder. Direkt vor mir war mein Hund, an einen Pfahl im Garten gebunden. Er war an der Leine und lag ruhig dort, konnte sich nicht mehr als ein paar Meter bewegen. Mein Verstand raste, während ich versuchte, das Ganze zu begreifen. Wie konnte er im Haus so seltsam gewesen sein und dann die ganze Zeit draußen hier sein? Nichts daran ergab Sinn. Und die Angst in mir wuchs nur noch mehr. Ich fragte schnell meinen Vater, wie lange mein Hund schon da war, und er sagte, er wäre seit einer Stunde an dem Pfahl neben ihm. Ich versuchte meiner Familie von dem zu erzählen, was passiert war, und ich habe es sogar meinen Freunden erzählt. Sie sagen, dass sie mir glauben, aber ich sehe es in ihren Augen. Sie tun nur so, als ob sie mich beruhigen wollten. Es gibt immer diesen Blick, der sagt, dass sie denken, ich bilde mir das ein oder mache es mir ausgedacht. Aber ich weiß, was ich an diesem Tag gesehen habe, und nichts, was jemand sagt, wird meine Meinung je ändern. Sei es war zu real, zu lebendig, um nur meine Vorstellung zu sein. Lange Zeit versuchte ich Trost in dem Gedanken zu finden, dass vielleicht das, was ich gesehen hatte, nichts Beängstigendes war. Was auch immer diese Erscheinung war, eines weiß ich sicher. Es war nicht mein echter lebender Hund. Die Art, wie er sich bewegte, die Art, wie er sich verhielt und vor allem, wie er in die Wand verschwand, machte das für mich klar. Das geschah vor einigen Jahren, als ich auf einem Bauernhof lebte. Meine Stiefmutter war immer fasziniert von der Idee, vom Land zu leben, unser eigenes Essen anzubauen und Tiere zu züchten. Nach mehreren gescheiterten Versuchen fanden wir endlich ein schönes Haus auf einem Stück Land mit einer bereits etablierten Spargelzucht. Kurz nachdem wir eingezogen waren, brachten wir einige Tiere auf den Hof, wie Hühner, Enten und ein paar Kaninchen. Wir ließen die Hühner und Enten frei auf dem Grundstück herumlaufen und eine Zeit lang war alles in Ordnung. Sie schienen das Erkunden des Hofes zu genießen und wir hatten keine Probleme damit. Aber nach der Aufzucht unserer letzten Entenbrut passierte etwas Merkwürdiges. Zwei unserer vier erwachsenen Enten verschwanden spurlos. Es gab keine Federn, keine Anzeichen eines Kampfes, sie waren einfach weg, als wären sie in Luft aufgelöst. Obwohl wir auf dem Land lebten, konnten wir immer noch unsere Nachbarn sehen und ganz hinten auf unserem Grundstück floss ein Bach, der mit dem Staatsfluss verbunden war. Eine Zeit lang dachten wir, die Enten wären einfach davongelaufen, aber eines Abends, als es anfing zu regnen, rannten wir nach draußen, um sicherzustellen, dass alle Tiere sicher in ihren Unterkünften waren. Während wir nach den Tieren schauten, hörten meine Stiefmutter und ich eine Ente im Wald. Wir rannten etwa ein Hektar weit über das Grundstück, um zu sehen, ob es unsere verschwundenen Enten waren. Mein Vater und mein Bruder folgten uns mit Gewehren, um im Wald zu suchen, während wir entlang des Waldrandes Ausschau hielten. Sie gingen in Richtung des Bachs und sagten mir, ich solle pfeifen, wenn ich etwas entdeckte. Ich ging den Rand des Grundstücks entlang und schaute hinter der alten Scheune nach, ob ich irgendwelche Spuren der Enten finden konnte. Es war ruhig und der Wald fühlte sich bei dem schwindenden Licht ein wenig unheimlich an. Als ich zurückging, um zu dem Punkt zu gelangen, an dem wir uns aufgeteilt hatten, kam meine Stiefmutter aus dem Wald und sah besorgt aus. Der Bach ganz hinten auf unserem Grundstück teilte sich in einen kleinen Bach, der die Seite des Landes entlang lief, was es den Tieren leicht machte, abzuhauen, ohne dass wir es merkten. Als wir uns dem Bach zuwandten, hörten wir mehrere Pfiffe aus dem Wald vor uns. Wir dachten, es sei mein Bruder, also fingen wir an, nach ihm zu suchen, um keine Enten in der Nähe zu erschrecken. Nach etwa 30 Sekunden kamen mein Vater und mein Bruder aus dem Wald auf der gegenüberliegenden Seite gerannt und fragten, warum wir gepfiffen hätten. Meine Stiefmutter und ich waren verwirrt und sagten, dass es nicht von uns war. Wir erklärten meinem Vater und Bruder, dass wir dachten, der Pfeifton käme von meinem Bruder. Wir stimmten alle überein, dass keiner von uns es getan hatte und dass wir bei anderen Personen waren, die bestätigen konnten, wo wir waren. Nur zur Klarstellung, der Pfeifton kam direkt vor uns, aber es war niemand zu sehen. Wir sahen keine Bewegung und hörten keine anderen Geräusche, nur den Pfiff, der mehrere Male ertönte. Eine ähnliche Geschichte ereignete sich etwa eine Woche nach dem Pfeifvorfall. Ich war nicht da, aber mein Bruder und meine Schwester waren es. Es war etwa 8 Uhr abends, aber da es Sommer war, war es noch hell draußen. Ein schweres Gewitter zog auf und mein Bruder und meine Schwester beobachteten, wie der Himmel dunkler und grau wurde. Sie blickten zum hinteren Teil unseres Gartens, etwa einen Hektar entfernt, und sahen einen Mann, der sich in weiß gekleidet hinkauerte. Mein Bruder, wie er nun mal ist, feuerte einen Schuss in den Himmel, nachdem er ihn mehrmals aufgefordert hatte zu gehen, und sah dann, wie der Mann weglief. Meine Schwester sagte, sie habe den Mann hinter dem Zaunpfosten gesehen, bevor mein Bruder ihn bemerkte. Sie erzählte es meinem Bruder erst, als der Mann sich bewegte und sie eindeutig erkennen konnte, dass es eine Person war. Nachdem ich mit meiner Schwester mehr darüber gesprochen hatte, was wirklich passiert war, erzählte sie mir, dass der Mann einen ungewöhnlichen Glanz um sich hatte, weshalb sie ihn im Dunkeln des Waldes bemerkt hatten. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Geschichte mit dem Pfeifen in Verbindung steht, aber meine Eltern wollten auf jeden Fall nicht, dass wir noch einmal in den Wald gingen. Ich lebte früher mit meiner Tante, meinem Onkel und meinen älteren Geschwistern in einem abgelegenen Gebiet, weit entfernt von anderen Häusern. Unser Haus war von einer großen Weide umgeben, mit nichts anderem in der Nähe. Auf unserem Grundstück gab es eine alte, verlassene Hütte, die uns gehörte, aber die nie genutzt wurde. Mein Onkel erzählte mir oft Geschichten über unser Land. Er sprach von den Menschen, die dort lange vor uns lebten. Dann erzählte er mir eines Nachts eine weitere Geschichte über das Land, aber es war ziemlich beängstigend. Die alte Hütte mitten auf unserer Weide gehörte früher einem Bauern und seiner kleinen Tochter. Sie lebten dort alleine und der Vater arbeitete hart, um die Farm alleine zu betreiben. Seine Tochter war etwa 6 Jahre alt, ein hübsches Mädchen mit heller Haut, langen, dunklen Haaren und einer fröhlichen Persönlichkeit. Dann eines Tages, während der Bauer mit seinem Traktor dabei war, die Ernte einzufahren, passierte ein schrecklicher Unfall. Seine kleine Tochter spielte in der Nähe, ganz in der Nähe von dort, wo er arbeitete. Er sah sie zu spät und versuchte, sie anzuschreien, sich wegzubewegen, weil es gefährlich war, aber sie hörte ihn nicht. Es war ein sehr tragischer Unfall. Als kleines Mädchen selbst fiel es mir schwer zu glauben, dass so etwas Schreckliches wirklich passieren konnte. Oder vielleicht wollte ich es einfach nicht glauben, weil es mich so sehr erschreckte. Mein Bruder Robert ist ein typischer junger Mann, stark, muskulös und furchtlos. Er bekommt nie Angst und ich hatte ihn noch nie weinen sehen, bis das passierte. Eines Wochenendes entschied Robert, ein paar seiner Freunde zu einem Campingausflug einzuladen. Sie planten, in der alten, verlassenen Hütte auf unserem Grundstück zu übernachten, in der Annahme, dass es an der Zeit war, sie aufzuräumen und zu nutzen. Sie waren aufgeregt wegen des Projekts und verbrachten viel Zeit damit, die Hütte vor ihrem Campingausflug in Schuss zu bringen. Mein Onkel hatte mir nur die Geschichte über den Bauern und seine Tochter erzählt. Mein Bruder und seine Freunde wussten nichts davon. Als es anfing, dunkel zu werden, gingen sie zur Hütte. Sie hingen ab und taten, was Jungs so tun, wenn sie zusammen sind. Aber was ich am meisten erinnere, ist, was passierte, als sie sich zum Schlafen bereit machten. Ich werde nie das Gesicht meines Bruders Robert vergessen, als er mit seinen Freunden keuchend und schwitzend zurück zum Haus rannte. Sie waren alle deutlich erschüttert. Robert war etwas später ins Bett gegangen als seine Freunde und lag in einem der alten Betten in der Hütte. Mitten in der Nacht wachte er auf, weil er dachte, er hörte jemanden weinen, dann ein schwaches Schreien, das von draußen zu kommen schien. Der Klang schien aus der Weide zu kommen und es erschreckte ihn wirklich. Er sagte, es fühlte sich an, als würde etwas versuchen, in die Hütte zu gelangen, und er konnte das Gefühl nicht abschütteln, beobachtet zu werden. Er versuchte, es zu ignorieren und wieder einzuschlafen, dachte, es könnten nur Kojoten in der Ferne sein, aber das Weinen konnte er nicht erklären. Nach ein paar Minuten, in denen er versuchte, wieder einzuschlafen, wurde er richtig frustriert, weil das Weinen und Schreien einfach nicht aufhörte. Schließlich setzte er sich in seinem Bett auf, und was er als nächstes sah, erschreckte ihn so sehr, dass es ihn für den Rest seines Lebens begleitete. Am Fuß seines Bettes stand ein kleines Mädchen. Er konnte ihr Gesicht nicht klar sehen, weil ihr Körper mit Schnitten bedeckt war. Alles, was er erkennen konnte, war, dass sie sehr jung war, wie ein Kind, mit langen, dunklen Haaren. Sie weinte unaufhörlich, und es war das Weinen, das einem den Magen umdreht, weil es sich anhörte, als würde sie so viel Schmerz empfinden und niemand etwas tun konnte, um ihr zu helfen. Als Robert und seine Freunde zurück zum Haus rannten und alle aufweckten, um von dem zu erzählen, was in der Hütte passiert war, war es schwer, ihn zunächst zu verstehen. Mein Bruder Robert weinte tatsächlich, was noch nie passiert war, und meine Tante versuchte, ihn zu trösten. Seine Freunde waren bei ihm, aber sie sagten nichts. Es war erst am nächsten Tag, als ich meinem Bruder von der Geschichte des Bauern und seiner Tochter erzählte, die mein Onkel mir erzählt hatte. Die alte Hütte wurde vor mehreren Jahren abgebrannt, also kann die Tochter des Bauern vielleicht endlich in Frieden ruhen.